Möp, möp.
Oder wir sagen besser, bup, bup. Wir haben einen neuen Partner und das ist unsere Sonderfolge dazu. Dazu gibt es die Auflösung zum Spider-Man, dem besonderen Ghost Runner aus Deutschland. Im Bestseller-Podcast von Philipp Flieger und Ralf Scholl. Ja, Philipp, wir haben natürlich erstens einen neuen Partner. Das wird eine spannende Geschichte heute, weil ihr könnt eure Belastung, Entlastung und vor allen Dingen das wichtigste Regenerationsmittel überhaupt kennenlernen, euren speziellen, individuellen Schlaf. Wie sieht es bei dir im Moment aus mit Schlafen, hä? Jungvater?
Ralf, ich mache Fortschritte. Ich mache Fortschritte, ja, aber ich muss sagen, viel schlechter ging auch nicht.
Fortschritte machen, deine Tochter soll Fortschritte machen.
Der geht es zum Glück auch sehr gut. Die macht auch Fortschritte. Allerdings auch manchmal nachts. Ja, da hat sie manchmal so Highlight-Phasen, wo sie am liebsten möchte, dass jemand sich mit ihr beschäftigt und eine Runde spielt. Ich mache Fortschritte. Ich sag mal, schlechter schlaftechnisch ging auch nicht. Zumindest nicht, wenn ich mir da meine Auswertungen angeschaut habe. Und das hat sich ein bisschen eingependelt, sage ich jetzt mal. Ich bin jetzt zumindest in einem Bereich, wo ich mich nicht mehr komplett als Zombie fühle. Ja, ist vielleicht jetzt erstmal eine Phase, aber ich genieße diese Phase. Und man merkt es sofort, das ist ja ganz überraschend, wenn man besser schläft, kann man auch besser trainieren. Das ist ja total verrückt. Also wer hätte das gedacht? Und dementsprechend bin ich gut drauf eigentlich. Ich habe heute Morgen schon ein für meinen derzeitigen Fitnesszustand ganz okayes Programm gemacht, nämlich mal wieder 50 Minuten Fahrtspiel. Und das lief besser als gedacht. Und zwar jetzt nicht mit dem Kantholz zwischen den Zähnen, sondern so auf einer 95-prozentigen Ebene, wo man noch das Gefühl hatte, es ginge noch schneller, wenn ich wollte. Aber ich will mich jetzt auch nicht komplett in die Tonne treten und dementsprechend bin ich gut drauf. Ich habe jetzt wieder Krafttraining angefangen, weil das war auch zuletzt einfach nicht so einfach organisatorisch einzubauen, sage ich jetzt mal. Da haben wir auch eine coole Lösung jetzt, glaube ich, gefunden, sodass das wieder regelmäßig einen festen Platz hat in meinem Wochenplan. Das bedeutet für uns Dienstag, Donnerstag, Vormittag, Ralf, wird immer schwierig, falls wir da mal ausweichen müssen mit der Aufnahme. Da werde ich irgendwo am Schwitzen sein. So aufregend sind meine Wochen jetzt nicht, weil man versucht irgendwie alles in einem Tag noch unterzubringen. Ich kann jetzt noch besser nachvollziehen aus eigener Erfahrung, wie das für ganz viele ist, die hier zuhören, und da irgendwie sein Training und sein Business-Zeug, aber natürlich auch Zeit für Family unterzubringen und vielleicht auch noch eine halbwegs okay Menge an Schlaf, das ist tatsächlich eine Herausforderung und irgendwie hat man manchmal das Gefühl, es ist Freitag und man weiß gar nicht so recht, wie die Tage seit Montag so vergangen sind, weil es zieht an einem vorbei und dann ist schon wieder Wochenende.
Ja, und dann fange ich an zu arbeiten, ey. Nee, nix auf die Fallout legen, ne? Ja, sieht das aus, ja. Ich kann euch zu Hause aber sagen, Philipp hat noch so dieses Grundstrahlen, ne? Dieses Grundgrinsen, so. Das hat er schon noch, ne? Also das merkt man schon, ne? Auch das Schlafen, das ist so bei jungen Eltern.
Hier
also
mein Licht am Schreibtisch kaschiert aber auch, glaube ich, ganz gut die Augenringe,
ist klar, also von dem ist klar. Ja. Ich hatte ja ein ganz, ganz schwieriges Wochenende, weil Bundesliga fing ja wieder an und ich durfte ja meinen Verein begleiten in Frankfurt, aber dann verlieren die halt, ja. Und dann musste das natürlich professionell auch noch ein besonders langes Stück in der Sportschau, weil noch keine zweite Liga, ne, knappe Viertelstunde und so bla. Ja, das ist dann zäh, ne? Das ist dann so. Ja, meine Frau war schon ein bisschen sauer, weil ich dann relativ viel auf dem Fahrrad Indoor war und Tennis geguckt habe währenddessen. Und sie sich dadurch dann immer schlecht fühlte und laufen gehen musste. Ja, ich habe ja immer noch ein bisschen Stress mit meiner Sehne, habe es letzte Woche mal versucht. Danach war dann aber wieder eine Reaktion an der Sehne. Jetzt habe ich ein Kinesiotape drauf. Das fühlt sich ganz gut an, muss ich echt sagen. Hatte ich bis jetzt an anderen Problemstellen noch nicht so, wo ich gedacht habe, ja, das ist okay, aber
den Rieseneffekt.
Was ist der Effekt? Ja, aber jetzt fühlt sich das gerade echt gut an. Und ich bin schon wieder drauf und dran, jetzt es wieder zu versuchen. Also vielleicht mal jetzt ein bisschen lockerer angehen, also leichter. Aber beim Laufen selber war es okay. Das ist ja immer so, merkst du so ein bisschen ziehen, dann denkst du aber, ach ja, ist halt jetzt, weil 3 Wochen nicht laufen gewesen, dann zieht es halt ein bisschen hier und da. Aber dann eine Reaktion danach willst du halt auch nicht haben. Das ist halt auch blöd.
Genau. Also es sollte danach nicht schlechter sein, als es vorher war im besten Fall. Zum Thema Kinesiotape vielleicht eine ganz interessante Anmerkung. Mir haben Physios mal gesagt, es hängt extrem von der Klebetechnik ab, und natürlich auch von der Problemstellung, aber letztlich für jegliche Problemstellung gibt es dann verschiedene Klebetechniken, die man in so Kursen, glaube ich, lernt. Also die Art und Weise, wie das teilweise auch aufgetragen wird, ob das mit Zug gemacht wird oder nur ganz aufgestrichen, hat verschiedene Wirkungen, wie die Haut und das darunterliegende Gewebe sozusagen reagiert. Insofern, ich sage jetzt mal, es ist kein Allheilmittel, aber es ist auch kein Hokuspokus. Also es ist so, es ist was dazwischen. Ich weiß nicht, ob man das so wissenschaftlich alles belegen kann. Aber
es geht ja auf jeden Fall um einen Reiz, der auf die Haut wirkt und dann entsprechend für eine andere Form der Durchblutung sorgt.
Genau, und das, ich habe damit auf jeden Fall auch schon punktuell mal echt sehr gute Erfahrungen gemacht, wo man manchmal mit echt einer niedrigen Erwartungshaltung reingeht, wo du denkst, okay, jetzt haben wir die Physiobehandlung gemacht. Das wird hoffentlich das Ding sein, was die Sache besser macht. Ja, klebt noch am Ende irgendwas da drauf von mir, das schadet jetzt auch nicht. Aber Fun Fact, also wirklich, es gibt Momente oder gab Momente, wo das echt so ein Gamechanger war, weil das natürlich auch ein paar Tage haftet. Oder wenn, je nachdem, wie pfleglich man beim Duschen damit umgeht und nicht so krass drüber rubbelt, kann das ja auch mal eine Woche dranbleiben. Und wirkt einfach dann natürlich über Zeit schon ganz gut und manchmal auch entstaunt, glaube ich. Und kann sehr gut sein. Ich drücke die Daumen, dass das vielleicht auch nochmal den gewissen Impuls nochmal gibt bei dir.
Ja, ich bin ja eigentlich jetzt nicht so ein übermäßig Vielläufer, aber wenn man so gar nicht laufen kann,
nervt es auch.
Und ja, es nervt halt total. Und vor allen Dingen ist das ja auch, weißt du, dreiviertel Stunde laufen gehen, hast du ja irgendwie was geschafft.
Ja, kriegst du immer irgendwie auch reingepresst.
Dreiviertelstunde Radfahren ist jetzt nicht so viel.
Ja, das stimmt.
Und das sind halt ja einfach so Punkte. Es ist aber auch einfach so die Befassung, dass du die ganze Zeit denkst, was ist jetzt mit der Sehne und so.
Ja.
Das nervt halt einfach. Das
beschäftigt einen.
Und zwar richtig.
Ja,
das ist Wahnsinn, ja. Und dann versucht man immer noch so ein bisschen dem Wetter auszuweichen. Und im Moment ist es ja doch eher kühl. Da habe ich gestern Morgen einen Kollegen angerufen und der war gerade mit seinem Müsli beschäftigt, weil er 4 Stunden Radfahren gehen wollte. Bei dem Wetter.
Okay.
Ja, auch nur so grob Richtung Eifel. Ja, da habe ich dann auch gedacht, okay, ich bin ja echt eine Weichwurst, ey. Ich habe mich dann schön auf meinen Indoor-Trainer gesetzt und nach Tennis geguckt. Das war auch in Ordnung. Aber 4 Stunden draußen bei dem Wetter, der ist halt ein sehr, sehr guter Radfahrer, will auch die deutschen Journalistenmeisterschaften mitfahren dieses Jahr. Die sind in Frankfurt in diesem Jahr. Aber dennoch, ja, also man muss es machen. Und es ist immer wieder schockierend. Ich weiß nicht, wie du so bei Strava die Leute verfolgst. Es ist immer wieder schockierend, was da so alles gemacht wird. Ne? Das muss ich schon sagen. Also schockierend gut, was da teilweise gemacht wird.
Ja, auf jeden Fall.
Also, total.
Ja. Ich sag mal so, heute Morgen hatte es, glaube ich, 1 Grad plus, als ich mein Programm gemacht habe.
Das ist ja genau deins, ne?
Genau, das war noch, das ist, ich will mich gar nicht beklagen. Natürlich, klar, in Kenia zur jetzigen Zeit sieht das Wetter ein bisschen anders aus und sicherlich ist es auch sehr angenehm, da mit einer Splitshirt und einem Trikot zu laufen. Wesentlich angenehmer, als das jetzt hier der Fall ist. Aber ich will mich nicht beklagen. Wir hatten keinen Schnee, 1 Grad plus, alles cool, klar, eisiger Wind hier in Regensburg. Aber das ist okay. Aber was ich mir jetzt gar nicht vorstellen könnte, ist, jetzt da Rad zu fahren bei den Temperaturen, weil da war es ja auf dem Rückweg spätestens nach dem Programm, die letzten 3 Kilometer oder 3,5 Kilometer auslaufen, bist schon durchgeschwitzt so ein bisschen, klar hast du Handschuhe an, hast eine Mütze auf, aber die sind ja auch schon angeschwitzt, da merkst du dann plötzlich doch, dass der Wind ganz schön durchpfeift und da denke ich mir, wenn ich jetzt, ich bin ja dann nicht so schnell unterwegs, also mein beim Programm schon irgendwie so um die, was lass es, plus minus 20 sein oder im Gesamtschnitt mit den Pausen war es ja dann 18 km/h, aber auf dem Rad bist du ja wesentlich schneller unterwegs auf dem Rennrad und dann noch so viel länger draußen, also mein ganzes Programm war ja in 1,5 Stunden durch, aber wenn jemand 4 Stunden dann bei 1 Grad, 0 Grad, wie auch immer und dann 30 km/h plus fährt, also ich glaube, das ist frisch auf jeden Fall.
Ja, es gibt eigentlich nur, also ich habe jetzt auch nicht so ein Frierproblem beim Radfahren. Viele Leute können das gar nicht haben. Es gibt
Zehen und Finger, ist doch bestimmt
genau, richtig eklig. Genau, es gibt eklig, eigentlich nur 2 Problemgeschichten. Das eine sind die Hände, das andere sind die Füße, weil die ja fest sind. Ja, also relativ fest sind. Klar kannst du die so ein bisschen spielen, vielleicht die Schuhe nicht so anballern und die Klicks nicht so festziehen und so. Aber es bleibt dabei, das sind die beiden Punkte, die passen müssen. Ja, es gibt aber entsprechende Kleidung dazu.
Also die auch
Überschuhe, die wirklich gut sind.
Okay.
Ja, und natürlich auch entsprechende Socken, die wirklich gut sind und so. Also das kann man schon machen. Ja, okay. Viele Leute neigen dazu, zu viel anzuziehen und klemmen sich dann dadurch die Durchblutung ab.
Oder du schwitzt, wenn du mal einen Uphill-Pass hast und dann
fährst du Downhill. Das ist übrigens auch eine Nummer. Wenn du zu viel anziehst und du schwitzt, der Körper kühlt durch den Schweiß so brutal aus, das ist dann richtig hart. Aber da muss man sich halt ein bisschen rantasten. Ja, eigentlich muss man so losfahren, dass man am Anfang ein bisschen fröstelt. Weil du brauchst ja eine Weile, bis du auf dem Rad ein bisschen in Wallung kommst. Ja, du kommst ja mit dem Puls auch nicht so hoch. Ja. Das heißt, du kannst am Anfang ruhig so ein bisschen frösteln, dann ist das schon in Ordnung, weil wenn dir direkt muckelig ist, wirst du hundertprozentig anfangen zu schwitzen und dann geht das halt gerade mit Temperaturen ganz schnell dahin, dass du auskühlst, brauchst wahnsinnig viel Energie und wirst halt schnell krank.
Ja. Ja. Also großer Respekt auf jeden Fall, wer sich das gibt bei diesen Temperaturen draußen, ja, das oder nee, sag ich für allgemeinere auch großen Respekt an diejenigen, die sich Wolle geben. Auch da habt ihr meinen größten Respekt, wirklich, also Chapeau.
Ja, so ist das. Also was ich noch schwieriger finde, sind die Leute, die im Winter, ja, dann morgens, wenn ich aufstehe, schon gepostet haben, dass sie schon 2 Stunden schwimmen waren.
Okay.
Und das sind viele. Ja? Also gerade so im Triathlon-Bereich viele, wo ich auch denke, boah, Leute.
Schlaft ihr auch noch irgendwann?
Boah, ja, erstens das, da kommen wir gleich zu. Thema Schlafen, ein großes Thema, wichtiges Thema und ein cooles Thema. Ich habe das ja mal erzählt. Ja? Erstes Semester Sportstudium, Kardinalfehler, montags morgens 7:30 Schwimmkurs. Sowas Bestusstes, ja, kannst du dir gar nicht vorstellen. Aber seitdem habe ich auch keinerlei Drang, und schon gar nicht im Winter,
das nachzuleben,
morgens schwimmen zu gehen. Ja, also 0,000. Ja.
Ja.
Aber wenn man Triathlon machen will oder große Ambitionen hat, also wenn du eine Langdistanz oder was machen willst, dann musst du ja auch irgendwann mal schwimmen. Und viele machen es halt vor der Arbeit, um das dann halt aus den Füßen zu haben. Ja, irgendwo muss es ja hinpacken. Ne? Was willst du sonst machen? Ne?
Ja, ja.
Und andere, ja, haben uns geschrieben, vor allen Dingen.
Der
Thorsten hat uns geschrieben und das ist natürlich ganz großartig. Also er hat uns erstmal, vielen Dank an die Reaktionen. Wir haben mehrere Reaktionen auf den Ghostrunner bekommen. Ja, der eine war ein gewisser Florian Neuschwander, der uns geschrieben hat, weil er sagte, ja,
stimmt.
Tatsächlich in der Zeit, als er in Großbritannien gelebt hat, das hatten wir ja kurz angesprochen, ich weiß gar nicht mehr in welchem Kontext, mit den Crossläufen war das, glaube ich.
Mit den Crossläufen, ja, genau.
Und tatsächlich hat er die Geschichte des Ghostrunners in Großbritannien, wo sie viel präsenter ist offensichtlich als hier, in einem Buch nachgelesen und der hat ihn inspiriert zum Ultra- und Traillauf. Ja, also das ist schon crazy.
Großer Impact, ja.
Aber
es haben ein paar Leute uns auch per Instagram Fotos von dem Buch geschickt tatsächlich, dass mir nicht, also ich wusste nicht, dass es dazu ein Buch gibt quasi. Fand ich auch ganz interessant, dass da scheinbar schon ein paar Leute aus der Community schon die Geschichte kannten, beziehungsweise wahrscheinlich noch tiefere Infos, wenn sie das ganze Buch gelesen haben. Und ja, eben auch Florian Neuschwander offensichtlich dazu inspiriert haben, vom damals vermutlich noch klassischen Bahn- und Crosslaufen in ganz andere Sphären sich weiterzuentwickeln.
Ja, und der Thorsten hat uns geschrieben, herzlichen Dank, also ein Experte, was das Laufen angeht und ein Auskenner und ein gefährlicher Mann, da kommen wir gleich noch zu, er ist ein ganz gefährlicher Mann. Also, der hat uns eine wunderbare Geschichte erzählt, nämlich von einem Ghostrunner bei einem Fastnachtslauf, ja, also ein Karnevalslauf, würde man natürlich in Köln sagen, aber da, wo das stattfindet, nämlich in Wasserliesch, das ist ein kleiner Ort in der Grenzregion zwischen Rheinland-Pfalz und dem Saarland, ja, da gibt es, glaube ich, nicht mehr einen Fastnachtslauf. Und den er beschrieben hat, der hat am 18. Februar 2012 stattgefunden. Das war damals der 24. internationale Fastnachtslauf in Wasserliesch. Ja. Und da hat er sehr schön beschrieben, wie Menschen dann da mit Verkleidung antreten. Ja. Und einer hatte sich so krass verkleidet, nämlich als Spider-Man, dass er nicht zu identifizieren war. Ja, also keiner wusste, was er machte. Keiner wusste, wer das war. Ja. Und dann ist derjenige losgebrettert und hat den Radfahrer, der mit dem Führenden unterwegs war, herausgefordert. Und in dieser Strecke gab es wohl mehrfach einen relativ steilen Anstieg. Und jedenfalls hatte der Radfahrer sich wohl ein bisschen übernommen Und der Ghostrunner hat ihn dann erst am ersten Anstieg kurz abgehängt. Dann hat der Radfahrer geschafft, wieder hinzukommen. Beim zweiten war es schon ein bisschen schwieriger und beim dritten war es wohl ganz vorbei. Jedenfalls hat der Ghostrunner bei dem Fastnachtslauf in Wasserliesch den Radfahrer auf dem Führungsradfahrzeug abgehängt. Ja. Und Spider-Man wird seitdem in der Gegend rund um Trier, also so groß Einzugsbereich Trier, ja, immer wieder gerne genannt. Ja. Und da wollte ich natürlich wissen, ja, wer war denn jetzt dieser Spider-Man? Also wer hat sich denn da mit der Vollverkleidung,
mit Maske auch und allem drum und dran,
Leute, und Komplettverkleidung da in die Läuferschar eingereiht und dann auch noch das gesamte Feld zerlegt und den Führungsradfahrer zerlegt? So, jetzt dürft ihr dreimal raten. Jetzt dürft ihr dreimal raten, wer das war.
Pass, wer sich auf, gut auskennt, der wird jetzt gleich auskennt, die Verbindung,
ja,
mit
Saarland. Kann eine Verbindung herstellen. Ja, ja, genau. Also derjenige ist jedenfalls die 10 Kilometer in 32,59 gelaufen.
An diesem Rennen mit diesen Bergen.
Mit den Bergen, ne? Zwei Runden, zweimal den Berg hoch. Also das ist nicht so unflott. Ja. Und es war Flo Neuschwander.
Du musst überlegen, wenn das 2012 war, die Geschichte ist jetzt 10 Jahre später immer noch so überliefert, ja, in der Szene dort auf jeden, absolut, Fall. Das ist, ist schon, war sicherlich ein cooler Auftritt auf jeden Fall. Ja.
Und weißt du, was ich habe? Ich habe ein Foto davon.
Nein, ja, wirklich?
Ja, und zwar hat der Vater von Thorsten, vielen Dank nochmal übrigens, nicht nur für diese wunderbare Geschichte, sondern natürlich auch für das Ganze drumherum und das Foto. Der Vater hat damals das Foto gemacht von Flo in dem kompletten Ganzkörper-Spider-Man-Anzug. Der ist übrigens wirklich fantastisch. Ja, also alleine in dem Ding überhaupt zu laufen und dann eine 32 oder eine 33 damit berghoch ist schon cool. Das müssen wir posten.
Ja, das müssen wir in die Story irgendwie,
in die, ja, Insta-Story oder so mit in die Insta-Story rein. Ich hoffe, wir dürfen das, Thorsten. Das ist ein Privatfoto von deinem Vater, das dann entsprechend verwerten. Ne? Und Flo, ja, was sollen wir sagen? Ja, wir wissen ja, dass du immer hier reinhörst, wenn du verrückte Sachen machst. Der hat wieder ganz verrückte Sachen gemacht. 60 mal 400.
60 mal 400 auf dem Laufband.
Auf dem Laufband. Wie weit bist du so mit der 400er-Serie auf dem Laufband?
Also das habe ich mit Sicherheit auch noch nicht gemacht. Ich habe das irgendwie so aufgeschnappt oder rausgehört, dass er da wohl eine Challenge hatte mit einem anderen Läufer.
Okay.
Ob das wohl, also der hätte das wohl schon gemacht und ob das nicht auch mal was für ein Flo wäre oder irgendwie so. Ich habe es nicht ganz auf dem Schirm, aber auf jeden Fall hat er dann gesagt, kennst ja Flo, der hat sich da nicht lange drum bitten lassen, als ich gedacht, ja, warum nicht? Warum nicht einfach mal 60 mal 400 auf dem Laufband machen? Ich habe ja sonst gerade nichts zu tun. Ja, kann man mal machen. Also würde ich mal in der Kategorie einordnen. Ich glaube, das längste Programm, also wirklich mit 400ern, das waren auch da noch Bahnzeiten, das war noch so 10.000 Meter Training früher. Ich glaube, ich habe nie mehr, oder ich darf keinen Quatsch erzählen, aber ich kann mich nicht erinnern, dass ich schon mal ein längeres Programm als 25 mal 400. Das ist so ein Klassiker 10.000 Meter Programm. 25 mal 400, manchmal mit Trabpause oder wenn es dann im späteren Saisonverlauf schneller vielleicht auch schon wird, unter Race Pace dann auch teilweise mit Stehpausen, 45 bis 60 Sekunden irgendwie so. Ah, und das, muss ich sagen, kommt einem schon elendig lang vor. Also da gibt es ja dann auch Tage, wo es vielleicht heiß ist im Sommer, ne, klassische Bahnsaison, abends, und dann denkst du dann schon nach 12 Stück oder so, Alter, scheiße, heute ist aber irgendwie, fühlt sich jetzt 68 jetzt nicht so geil an irgendwie, und es sollte eigentlich hinten raus schneller werden und du hast aber nochmal 13 vor dir, also da, das ist einfach vom Kopf schon nicht so, so richtig zu greifen, aber 60, ja, also es kann man machen.
Ja. Dann wollte ich euch noch sagen, warum Thorsten auch ein gefährlicher Mann ist. Ja, er hat gesagt, er sei halt als alter Statistiker, das bezieht sich aber, glaube ich, nicht darauf, dass er alt ist, sondern das schon sehr lange macht, und Betreiber eines saarländischen Laufarchivs, natürlich, okay, auf die Suche gegangen, weil ich ja irgendwann mal fahrlässigerweise behauptet habe, ich wäre in Saarbrücken einen Silvesterlauf gelaufen.
Ha. Und jetzt bin ich gespannt. Jetzt hat sich herausgestellt, Ralf hat dir Stories erzählt, die haben sich so nie zugetragen.
Nein, das stimmt nicht. Sondern, also, okay, viel besser. Er hat natürlich die Ergebnisliste, ja, mit natürlich meiner Platzierung, mit meinem Namen, mit, nein, der Durchschnittskilometerzahl und mit der Endzeit. Das ist, nein, alles dabei, doch?
Wirklich?
Doch, ja, ja, ja.
Ja, krass.
Also das ist schon eine Weile her. Das war nämlich der 28.12.2008. Da habe ich angeblich am 34. internationalen Silvesterlauf der LSG Saarbrücken-Sulzbachtal teilgenommen.
Okay.
Ja, ich weiß nur, dass es da auch einen Berg hoch ging. Ja, also das ist auf jeden Fall mal klar. Ja, damals
Wie lange war
ich,
das?
Damals, ja, auch 10 nehme ich an.
Okay.
Also sowas in der Preisklasse auf jeden Fall. Damals war ich noch M40, das ist sehr lange her. Offensichtlich ist das lange her. Ich war glorreicher 84. in der M40 und 421. insgesamt. Waren bestimmt mehrere tausend Teilnehmer.
Ja, wahrscheinlich, also ich wollte gerade sagen.
Für die 450. Nee, so schlecht war ich dann nicht. Damals war ich gut trainiert. Damals war ich auch noch beim DSW 12 Darmstadt im Verein, stelle ich gerade fest, weil den habe ich hier hingestellt.
Ja. Da drängt sich mir direkt die Frage auf, wie wird man in diesem Verein Mitglied? Von diesem Verein, also wenn du jetzt gesagt hättest, Spiridon Frankfurt oder irgendwie was aus der Frankfurter Gegend, weil du vielleicht da auch gewohnt hast.
Das ist ja wegen des Bezugs zum Triathlon.
Aha, das ist ein Triathlon-Verein?
Nee, das ist eigentlich ein Schwimmverein.
Ah,
okay. Darmstädter Schwimm- und Wasserspreu, aber bei DSW, da muss ich schon passen. Also bekannt ist es eigentlich durch die Schwimmer.
Ah, okay.
Aber
okay,
zum Beispiel Lothar Leder, der war auch jetzt sehr lange bei Darmstadt. Also da gibt es auch eine Menge sehr gute Triathleten in dem Verein. Ich bin da nicht so warm geworden mit denen, aber das ist ein anderes Thema.
Anderes Thema für eine andere Folge.
Ja, für einen anderen Podcast.
Ja, für einen anderen Podcast, okay.
Ja, jedenfalls bin ich 48,30 gelaufen. Das ja, war jetzt also, so mit Berg hoch und so, war das gar nicht so schlecht.
4,50, ohne Carbon, mit Carbon
wäre es. Mit Carbon im gelaufen. Wald, das war im Wald, Junge. Mit Carbon im Wald, was ist mit dir los? Ich nicht, auf der Straße, das war im Wald. Ne? Im Sulzbachtal.
Klingt auf jeden Fall irgendwie malerisch, stelle ich mir zumindest
vor. Ja, tatsächlich war das ein sehr, sehr schöner Lauf. Also das ging tatsächlich von der, gar nicht weit weg, meine ich, aber vielleicht vertue ich mich auch, von der Sportschule in Saarbrücken.
Ah, und dann okay, aber ist dann ist da richtig hügelig. Also weil ja, ich das Gelände um die Sportschule
kenne ich schon, sehr gut. Und das war schon ein bisschen profiliert, sage ich mal.
Okay.
Aber sehr schön, im Wald gelegen und es war auch ziemlich gutes Wetter da. Also irgendwie, ja, ne? Da war ich fit. Aber Thorsten, vielen Dank natürlich für diese großartige Spider-Man-Geschichte.
Über sowas freuen wir uns immer.
Also Flo, das war ja ganz, ganz fantastisch. Und ja, übrigens habe ich jetzt noch was anderes gesehen. Hab ich das schon erzählt? Dass Dieter Baumann on a Mission ist?
Ich glaube nicht. Haben wir das im Podcast besprochen? Das Problem für uns ist manchmal, Leute, wir wissen manchmal nicht, was wir privat besprechen oder ob wir es im Podcast schon mal erzählt haben.
Das liegt an dieser leichten Gedächtnisstörung.
Ja, ich würde jetzt mal sagen, wir haben es im Podcast noch nicht besprochen, weil ich kann mich gerade auch nicht genau daran erinnern, was die neue Mission von Dieter Baumann ist.
Ah, okay. Er läuft jeden Lauf, jede Woche, nicht jeden Lauf, sondern jede Woche einen kleinen Volkslauf.
Kann ich noch nicht. Nee, glaube, haben wir nicht besprochen. Finde ich aber sehr cool. Aber wie definiert er das? Also jetzt regional rund um Tübingen, Baden-Württemberg oder so komplett
Deutschland? Das habe ich jetzt noch nicht, on Detail verfolgt. Gibt aber dazu eine Kolumne dann wöchentlich bei Runner's World.
Ja? Cool.
Aber auf jeden Fall cool. Dann steht er da bei irgendeinem Lauf, zack, an der Startlinie. Ich weiß
wird
nicht,
dir auf ob jeden er zu Fall Fasching, Wochenends dann auch nicht mehr langweilig.
Ob er zu Fasching mit Spider-Man, das Spider-Man-Kostüm von Flo ausleiht.
Das wäre natürlich auch noch checken. Was.
Ja. Ja, ganz großartig jedenfalls, ja. Und ja. Dann lass uns doch zu unserem Kernthema kommen. Ja, also
auf jeden Fall.
Wearable. Neues, wirklich cooles Gadget. Ja, wir natürlich als Gadget verliebte Attentäter in der Hinsicht gleich draufgegangen und Partner für diese Folge. Und wir reden jetzt mit dem Mann, der sich in Deutschland um Wohl und Wehe der Marke, des Wearables und der Aktivitäten da drumherum befasst. Du kennst ihn besser, ja. Stell ihn kurz vor.
Ja, wir haben Oliver Fiedler heute hier zu Gast, weil wir natürlich gesagt haben, wenn wir einen neuen Partner hier, der ja auch jetzt längere Zeit hier aktiv sein wird, vorstellen, dann macht es natürlich Sinn, wir lassen Leute zu Wort kommen, die da schon richtig lange dabei sind und vor allem auch was über die Historie und auch die Mission erzählen können. Und da ist der Olli genau der Richtige, um zu erzählen, wo Whoop herkommt und was da alles noch zukünftig kommen wird, was für Athleten darauf schon vertrauen. Da könnt ihr euch auch festhalten, das ist tatsächlich in den USA schon ein Riesending. Und ja, wir freuen uns drauf, dass er sich heute für uns Zeit genommen hat. Und ich würde sagen, wir schalten rüber und begrüßen jetzt den Oliver hier bei uns.
Ja, Oliver, dann herzlich willkommen in unserer wunderbaren Community. Lauf-Community sagen wir ja immer, logischerweise, weil wir in erster Linie ein Lauf-Podcast sind. Aber wir gemeinden ja sehr gerne auch Menschen ein, die andere sportliche Hintergründe haben. Ja, du bist der zweite originäre Fußballer nach Robin Gosens in unserer kleinen Show hier. Ja, aber hast dich ja inzwischen schon deutlich auch in andere Richtungen entwickelt. Was machst du so? Was hast du gemacht? Wo kommst du her? Und warum bist du jetzt so kompetent bei WHOOP?
Ja, hallo erstmal zusammen. Vielen Dank, dass ich bei euch hier teilnehmen darf. Und ja, wie du richtig gesagt hast, ich komme ursprünglich aus dem Fußball. Hab's da bis in die Regionalliga geschafft, durfte da eine Saison spielen. Hab das aber schon hauptsächlich eher noch also nebenberuflich gemacht, nebenbei zum Studium. Das irgendwann irgendwann beendet gewesen, das Lotterleben, und dann in das richtige Berufsleben eingestiegen und nach Berlin gezogen und dann wirklich mit dem Fußball mehr oder weniger komplett aufgehört und mich dann eher auf Dinge wie Ausdauersport, Fitnessstudio, Ausdauersport langsam hoffentlich irgendwann mal auch in Richtung Triathlon entwickel. Ganz viel auch auf einem Rad unterwegs, jetzt im Winter mehr auf der Rolle Indoor als Outdoor, zugegebenerweise. Ja, nach meinem Sportmanagement-Studium dann auch irgendwie in dem Sport treu geblieben, dem Sportmarketing dann beigetreten und dann über die eine oder andere Station dann letztendlich bei WHOOP gelandet seit April letzten Jahres und darf dort als Marketingmanager der deutschsprachigen Länder den Leuten versuchen, WHOOP näher zu bringen und bekannter zu machen. Deswegen sind wir auch hier heute im Podcast.
Sag mal, bevor wir dazu kommen, weil Philipp ja bei Triathlon immer gleich, ich höre nichts mehr. Ja.
Ich habe eine ganz schlechte Verbindung hier gerade. Ich kann euch nicht gut verstehen.
Also laufen können die Fußballer ja entgegen der landläufigen Beschimpfung in der Regel ziemlich gut, ja, weil die ja doch alleine durch die Spiele ganz gut ausdauermäßig unterwegs sind. Das unterschätzen viele Leute, ja. Aber wenn ihr mal auf einen Fußballer, der vor allen Dingen, sagen wir mal, doch im oberen Segment, so wie du auch gespielt hast, trefft, vertut euch nicht, die können richtig rennen. Wenn sie wollen, dann können sie richtig rennen. Ja, Radfahren ist das Nächste, aber woran hapert es dann beim Triathlon? Weil das andere ist ja nur ein bisschen baden, dann bist du schon da.
Um kurz bei dir anzusetzen, ich habe tatsächlich 2019 bin ich auch den Berlin-Marathon gelaufen. Das war so...
Das ist ja hübsch. Du hast du so einen Tisch fallen lassen. So, ja, ich habe so ein bisschen Fußball gemacht, dann habe ich hier andere Ausdauersportarten entdeckt. Du bist dann halt direkt mal ein Marathon gelaufen.
Das war mehr oder weniger, also es stand auf meiner Bucketlist. Und dann damals meine heutige Frau kennengelernt, die ja auch Läuferin ist und auch schon mehrere Marathons gelaufen ist.
Marathons. Und ihr habt euch an der Verpflegungsstelle getroffen oder vorher schon?
Nee, vorher, aber... Dadurch, dass sie mir dann ihre Zeiten genannt hat und ich natürlich großkotziger Fußballspieler gesagt habe, naja, also unter 3,5 Stunden krieg ich das schon hin. So. Okay. Naja, dann habe ich das Trainieren angefangen und habe dann festgestellt, scheiße, okay, ich habe das mit zwei anderen weiteren Freunden gemacht, die genauso großkotzig waren wie ich, die aber dann relativ schnell aufgegeben haben und gesagt haben, okay, vielleicht muss ich das Ganze revidieren und ich gehe auf eher unter 4 Stunden. Die sind nach 4 Stunden ins Ziel gelaufen, um so kurz klarzustellen. Und ich bin weiter dran geblieben, habe tatsächlich viel trainiert und bin dann bei 3,26 reingelaufen.
Sehr gut.
Das war ein unbeschreibliches Gefühl. Das kann ich jedem nur ans Herz legen.
Das ist Quatsch.
Ralf, das möchte Ralf jetzt gerade nicht hören. Ralf hat gerade so eine Verbindungsprobleme, glaube ich, ja. Oder seine Kopfhörer funktionieren ganz schlecht.
Also zum einen ist der Berlin-Marathon eine Mega-Kulisse. Das war 42 ja. Kilometer purer Spaß, oder sagen wir es mal 35 Kilometer purer Spaß. Die letzten sieben
sind halt immer ein bisschen eklig, ne?
Genau. Ich bin ins Ziel gelaufen und ich habe erstmal losgeheult wie ein Schlosshund, weil ich enorm glücklich war und erschöpft war im gleichen Zustand. Also es war unfassbar.
Berlin soll ja ein besonderer Marathon sein, habe ich mal irgendwo gelesen und gehört.
Hast du auch nur so 37 Mal schon kommentieren dürfen
im Fernsehen wahrscheinlich? Das macht ja nichts. Ne? Die entscheidende Frage für mich war jetzt noch ganz kurz, also 33 zu unterbieten, erstmal mit großer Klappe erstmal, dann die Realität kennenzulernen.
Ja, aber trotzdem
du hast sie ja offensichtlich auch früh genug kennengelernt, dass du dann deinen Plan ändern konntest, ja, zu Plan ändern und Dinge erkennen, und so kommen wir ja gleich noch, weil das ja ein Kern dessen ist, worum sich halt ja auch das Arbeiten und das Sporttreiben und das Leben mit Boop dreht, dass man Dinge erkennt und dann Schlüsse daraus zieht. Also du warst ja schon mal, bevor du diesen Weg eingeschritten hast, klug genug Schritte einzuleiten. Warst du denn auch vor deiner Frau im Ziel?
Die stand an dem Tag tatsächlich nur am Seitenrand und hat mich angefeuert. Aber das steht auf jeden Fall auch noch auf der Liste, mit ihr gemeinsam einzulaufen.
Ah, oder Hausrekord. Bettelt ihr euch noch um Hausrekord?
No, mal sehen. Also ich bin da offen.
Also jetzt waren wir noch stehen geblieben bei Triathlon. Was ist jetzt das Problem?
Ja, ich glaube, wie bei... Ich weiß nicht, 70%, aber vielleicht sogar mehr, ist es das Schwimmen. Ich habe gepustet wie ein Maikäfer, wenn ich 50 Meter am Stück kraul geschwommen bin.
Willkommen in meiner Welt. Also da gehöre ich dazu.
Unfassbar.
In
diese Welt. Unfassbar. Einfach nicht vom Fleck gekommen und also wirklich fast untergegangen am Ende.
Jungs, ihr müsst jetzt mal mitfahren in so ein Triathlon-Camp. Ja, das kriegen wir hin. Ja, ich stehe mit euch morgens eine halbe Stunde eher auf und dann bevor dem Frühstück gehen wir immer eine halbe Stunde schwimmen und am Ende könnt ihr 400 Meter entspannt durchkraulen ohne Maikäfer und ohne erhöhten Puls. Das kriege ich hin mit
super,
euch.
Super, super gerne. Ich bin super offen für jeden Tipp.
Ich weiß auch gar nicht, viele haben ja dieses, ich kann nicht kraulen. Ja? Also erstmal, ihr sollt gar nicht kraulen, sondern ihr sollt kraul schwimmen. Ja? Kraulen ist das andere. Ja? ihr sollt kraul schwimmen. Dann ist ja noch etwas, was viele erstmal lernen müssen tatsächlich. Das Wasser trägt euch ja. Nee, also wenn ihr euch glatt auf die Wasseroberfläche legt, ja, es sei denn, du hast jetzt Muskelberge, selbst du, Philipp, hast keine Muskelberge, auch wenn du natürlich in Relation zu deiner Körperstatur viel mehr Beinmuskulatur hast, ja, tatsächlich.
Ah, ja.
Nee, also okay. Aber du kannst dich, wenn du dich hinlegst und vielleicht minimalste Beinbewegungen machst oder Fußbewegungen machst, treibst du ja auf der Wasseroberfläche und nicht nur im Salzwasser. Und das ist ja der Anfangspunkt. Von da aus entwickeln wir uns ja vorwärts. Ne? Da muss man noch kurz nochmal darüber nachdenken mit Augen auf, Augen zu unter Wasser. Dann hat man ja eine Schwimmbrille und atmen ins Wasser.
Nach wie vielen Zügen holt man Luft?
Atmen ins Wasser ist ja so ein Punkt. Ja, also die Schwimmer holen nach jedem Zug Luft. Ne? Also ja, die machen eine Atmung.
Okay,
ja.
Okay.
Aber also Zweieratmung ist es natürlich. Ne? Also du bist immer auf derselben Seite. Ja, nur die Trainingsformen, die gehen teilweise natürlich sehr viel weiter, dass du alle fünf, alle sieben, alle neun Züge nur. Ja, aber das ist viel später. Das ist viel, viel später. Ja, erstmal das Verstehen, was das Wasser mit euch macht und was man selber mit dem Wasser machen kann. Das Wasser trägt einen doch, das hilft einem doch. Das ist doch ganz einfach. Ne? Nicht so viel Aquajogging machen, nicht so viel Brustschwimmen, ja, sondern einmal vernünftig lernen und dann haut das hin.
Also ja, also ich glaube, dass einfach viele, da zähle ich mich auch dazu, tatsächlich, wie Ralf schon sagte, sehr viel Respekt davor haben, der vielleicht gar nicht so nötig ist, weil man es tatsächlich, ich glaube, man kann viele Dinge unabhängig vom Alter auch später noch lernen, sicherlich schwieriger als wenn man es früher lernt und natürlich auch sehr stark abhängig davon, ob man vielleicht einen Mentor oder irgendwie einen vielleicht so einen im Freundeskreis schon Triathleten, Schwimmer etc. hat, die einem da mal so Basics auch eben beibringen können, um sich das Leben ein bisschen zu erleichtern. Wie lief das bei dir, Olli? Du hast gesagt, 50 Meter hast du angefangen. Ich weiß, dass du heute ein bisschen mehr am Stück schaffst, aber hast du es dir selber beigebracht oder hast du jemanden gehabt, eben, keine Ahnung, bist du in einer, schon vielleicht in der Triathlon-Bubble sozusagen in Berlin, wo Leute da schon regelmäßig an Wettkämpfen teilnehmen, die da eben schwimmtechnisch schon gut drauf sind?
Ich habe mir das mehr oder weniger selbst beigebracht. Also ich kenne das noch aus dem Schulsportunterricht so ein bisschen. Die Technik, die hat man zumindest im Kopf, wie es irgendwie aussehen sollte. Ob das dann bei mir so aussieht, das weiß ich nicht. aber mittlerweile schaffe ich es tatsächlich, 10 Bahnen am Stück zu kraulen. Also wir reden ja auch über 50 Meter Bahnen, nicht über 25.
Ich wollte gerade fragen, welche Bahn denn? Im Fitnessstudio die 12 Meter Bahn.
Im Hotelpool 15 Meter.
Ja. darüber bin ich schon mega happy. Und jetzt geht's tatsächlich weiter, wirklich das auszubauen. Und ich habe mich auch schon wirklich informiert in Berlin, ob es irgendwelche Angebote gibt, ich sag mal, fortgeschrittene Kurse für das Kraulschwimmen. Das ist schwierig, ehrlicherweise.
Echt?
Und dann würde man denken, okay, man kann ja auch in Schwimmverein gehen.
Ja,
die sind voll. Ja,
Schwimmverein.
Die sind voll, da hast du gar keine Chance reinzukommen.
Schwimmverein ist wirklich ein Problem, halt wegen Aufnahmestopp, weil Wasserflächen oft das Problem sind, die den Schwimmvereinen nicht zur Verfügung stehen. Das kenne ich selber, ne? Wir kämpfen da gerade auch hart in Köln.
Man muss dazu sagen, für die Leute, also das weiß Olli nicht, die Zuhörer und Zuhörerinnen hier, die wissen das schon, Ralf ist Neufunktionär im Schwimmverein in Köln und hat jetzt darf sich selber mit diesen Problemen quasi rumschlagen.
Genau. Nee, es ist tatsächlich nicht ganz einfach. Es gibt natürlich so kommerzielle Anbieter, ne? Also Leute, die Schwimmtraining anbieten. Das ist natürlich mal besser, mal schlechter. Ich würde aber immer, gerade am Anfang empfehlen, nicht selbst beibringen, wenn man das noch nicht irgendwie drauf hat. Ja? Und man kann sich ja selber nicht beobachten in der Regel. Ja? Das heißt, man sieht das gar nicht, was man macht. Ja? Man hat dann eine Idee, wie es sein könnte. In der Regel ist es dann halt ganz anders. Erwachsene lernen ja eher über kognitives Verstehen, ja, weniger über Nachmachen einfach, was Kinder halt sehr gut können. Wir sind halt leider im fortgeschrittenen Alter nicht mehr in der Lage, sehr gut feinmotorische Dinge zu verändern. Ja, also da sind wir ja auch bei all dem, was wir gleich noch diskutieren wollen. Ja, wir können unsere Habits ändern. Ja, wir können bestimmte Dinge verstehen und daraus verändern. Aber so Feinmotorik ist halt natürlich eine komplexe Sache. Es geht, glaube ich, immer darum, gerade auch bei solchen komplizierten Geschichten wie jetzt zum Beispiel, ne? Also Tennisspielen ist ja auch sowas. Ja? Tennisspielen, spät lernen ist wahnsinnig schwer. Schwimmen ist wahnsinnig schwer. Golf ist wahnsinnig schwer. Ja? Ihr kennt ja den kürzesten Golfer- oder Schwimmanfängerwitz, ne?
Erzähl.
Nee.
Ich kann's jetzt. Also der ist platt, aber der stimmt halt leider. Ja, ist aber am Anfang, nehmt euch jemanden, der wirklich weiß, wie es funktioniert. Ja, wenn ihr euch einen richtigen Spaß machen wollt, dann gebt ihr einfach in eurem Social Media Account mal ein, was soll ich machen? Ich komme beim Kraulschwimmen nicht ordentlich vorwärts. Also nicht sagen, nicht beim Kraulen ordentlich vorwärts, weil dann kommen unseriöse Angebote, ja, sondern beim Kraulschwimmen. Und dann lest ihr euch das einfach mal durch und ihr werdet 83 Antworten haben und 47 davon widersprechen den anderen. Ja, das ist einfach großartig.
So stelle ich es mir vor, ja.
Das ist großartig. Aber tatsächlich, und dann wenden wir uns mal unserem eigentlichen Thema zu, eine alarmierende Statistik in dieser Woche, ja, dass 20% mehr Schulkinder nicht schwimmen können als vor 2 Jahren. Okay. Das ist halt dramatisch. Das ist wirklich dramatisch.
Würdest du sagen durch Corona, ja, weil die Schwimmbäder
zu waren in der Zeit? Das hat natürlich damit ursächlich auch eine Menge zu tun, weil einfach dann die Basics noch nicht mal im Schulsport vergeben wurden. Ja, wobei in der Grundschule musst du eigentlich schwimmen können. Nicht das da lernen, sondern das da können. Ja, weil es ist eigentlich zu spät. Wir reden über 6-Jährige, das ist ja zu spät. Ja, Kinder sollten deutlich eher, alleine aus Sicherheitsgründen, Leute, das ist so gefährlich, ja. Aber findet man einen Schwimmkurs, findet man einen Schwimmverein, der überhaupt nur Plätze frei hätte. Es ist Wahnsinn. Ja? Philipp, jetzt schon mal die Kleine anmelden zum Schwimmkurs.
Ich wollte gerade sagen,
ja, das
10 Wochen.
Kita, das mit der Kita, das macht ihr ja gerade die Nummer, ja?
Genau, Kitas abklappern für irgendwie Ende des Jahres. Aber ich fange jetzt schon an mit den Schwimmkursen quasi an für
Es ist leider tatsächlich dramatisch. Ja. Aber Jungs, ne? das Angebot steht, kommt einfach mal mit in Camp und dann, wir kriegen das hin.
Ne? Ralf, wann bist du auf, jetzt vergesse ich immer welche der kanadischen... Osterferien, aber auf Malle, richtig?
Osterferien, Malle, ja.
Malle, ja. Und da gibst du wieder ein Camp selber, du bist beteiligt an einem Triathlon-Camp
sozusagen. Ich bin Guide, ja, eigentlich bin ich Radguide, ja, weil das mit dem Laufen, da bin ich keine Hilfe. Nein, also tatsächlich mache ich schwerpunktmäßig Radguide, ja, aber auch mal Schwimmtraining oder morgens das Lauf-ABC, halt solche Sachen. Dann kommen die Leute immer wieder und haben die Beine...
Packt Ralf die Hürden aus, die 1,10 Meter Hürden.
Ja, nicht die Hürden, aber natürlich halt Späße aus meiner Hürdenläuferzeit. Da haben so Triathleten oder so normale, langlaufende Menschen durchaus
ein Problem.
Ja? Und dann haben sie plötzlich Knoten im Bein und wissen nicht, wie sie es zum Frühstück wieder rauskriegen sollen.
Ja, klasse.
So geht das, ne?
Wenn wir schon beim Triathlon sind, ist es ja eigentlich fast schon die perfekte Überleitung, denn nicht wenige Triathleten und Triathletinnen, wenn man sich zumindest da mal ein bisschen in der Szene aufhält, und wir haben ja auch in der Community natürlich sehr viele Läuferinnen und Läufer, aber wir wissen auch, dass die ein oder anderen Leute, die vielseitiger sportlich unterwegs sind, hier auch zuhören, denen wird nicht entgangen sein, dass Whoop ja unter anderem auch bei sehr vielen Ausdauersportlern inzwischen am Handgelenk ist sozusagen und werden sich womöglich schon informiert haben, was es damit überhaupt auf sich hat. Wir haben natürlich vor 2 Wochen schon im Podcast euch natürlich als neuen Partner hier schon vorgestellt und so einen grundsätzlichen Abriss mal sozusagen geteilt, was das ist, was da für Möglichkeiten drin schlummern. Aber wir haben auch gesagt, es macht natürlich total viel Sinn, jemanden hier mit einzuladen, der Experte auf diesem Feld ist und der vor allem erzählen kann, wo das herkommt, weil in USA muss man, glaube ich, Whoop nicht mehr erklären. In Deutschland gegebenenfalls je nach Szene vielleicht schon noch. Es ist ja ein Produkt, was sehr viel im leistungsorientierten Sport wahrscheinlich eingesetzt wird, aber dafür ist es ja nicht nur gedacht, sondern das kann ja auch in allen möglichen alltäglichen Situationen auf jeden Fall helfen, Lebensqualität zu erhöhen, wenn man sozusagen seinen Körper besser lesen kann. Ja?
Komplett. Also ich glaube, dann sind wir beim Thema. Vielleicht nochmal kurz erklärt, was Whoop denn überhaupt ist. Whoop ist ein Fitness- und Gesundheitswearable, das dein Schlaf, deine Belastung und deine Erholung sowie biometrische Daten rund um die Uhr aufzeichnet, um jedem individuell verwertbare Erkenntnisse zur Optimierung deiner Fitness und zu deiner Gesundheit zu liefern. Whoop zeigt dir auch, wie sich deine Gewohnheiten und deine Verhaltensweisen im Alltag auf deinen Körper oder deine Leistungsfähigkeit auswirken. Die Verhaltensweisen kann dann am Ende jeder anpassen und optimieren. Whoop zeigt dir dabei, ob das in die richtige Richtung geht. Ist ein Wearable, das du am Handgelenk trägst mit einem kleinen Sensor und mit einer dazugehörigen App. Und da passiert die ganze Magie.
Und wir haben gelernt in dieser Woche, es gibt auch saucoole Armbänder. Ja, wir haben irgendwas von Miami Night. Ja, also es war jedenfalls, wir waren sofort schockverliebt. Ja, es gibt auch klassisches, wie soll ich sagen, seriöses, klassisches Schwarz. Ja, Olli, du hast, glaube ich,
ein Gelbes. Relativ unauffällig, ne? Dann am Arm.
Ja, ja, genau.
Ich halte es mal
in die Kamera also, gerade. Sagen wir mal, es gibt, das ist eher ein, hier, würde ich sagen, Neon, fast Neon-Gelb, aber sehr sehr stylisch. Ja, aber die Miami-Dance-Variante hat uns von der Boy Group hier aus dem Podcast gleich hier angesprochen.
Ja, hier hat es direkt geflasht, dieses Lila-Pink, das war schon abgefahren und fancy. Also das ist ja ein netter Nebeneffekt, dass sich das natürlich styletechnisch variieren und anpassen lässt. Der Sensor ist ja schon die 4. Generation. Da wird jetzt vielleicht der eine oder andere, der sich vielleicht auch über unseren Link das Ganze schon mal angeguckt hat, der wird sich vielleicht denken, 4. Generation, Moment mal, ich habe irgendwie von Whoop noch nie gehört, jetzt hier in Deutschland, wie lange gibt es denn die Firma schon? 4. Generation, das heißt, dieses Produkt wird ja stetig weiterentwickelt und Whoop gibt es tatsächlich schon seit sage und schreibe 10 Jahre, genau. Richtig? Trotzdem bezeichnet ihr euch ja immer noch als Startup. Ab wann ist man noch Startup, ab wann ist man irgendwie Firmengigant?
Das ist eine sehr gute Frage. Also ich finde das auch, also ich habe, glaube ich, in Unternehmen gearbeitet, die kein Startup mehr waren, aber auch deutlich jünger waren. Also ein Startup, ich würde sagen, mit meinen schwachen Kenntnissen, dass man so lange ein Startup ist, bis man irgendwann nicht mehr auf Investorengelder zurückgreifen muss, mhm, beziehungsweise dann auch irgendwann einen Schritt an die Börse gewagt hat, um dann ein aktiendotiertes Unternehmen zu werden.
Oh. Und vor 10 Jahren gegründet wurde Whoop, weißt du, du weißt es sicherlich, unsere Leute, die hier zuhören, wissen es natürlich nicht, gegründet wurde das
von... Genau, ich erzähle euch einfach ein bisschen die Geschichte zu Whoop, ist glaube ich auch ganz spannend. So unser CEO Will Ahmed ist Harvard University Student gewesen und hat vor fast 11 Jahren das im Harvard University Lab gegründet. Damals hieß Whoop noch Bobo. Eine Ahnung, woher das rühren könnte?
Keine Ahnung. Also höre ich witzigerweise, wie gesagt,
Austausch. Das Einzige, was mir Bobo sagt, sind tatsächlich Kinderbücher gewesen, die meine Töchter fanatisch gelesen haben.
In die Richtung geht's nicht. Auf Deutsch würde man sagen Bum Bum. Und zwar der englische Herzschlag, Bobo, Bobo, heißt mittlerweile anders, wie wir alle wissen, weil Whoop ist das Wort, das Will und seine Gründerkollegen sich ab und zu mal einfach durch die Gegend geworfen haben, wenn sie irgendwas erreicht haben oder irgendwas Cooles passiert ist. Genau, gegründet vor fast 11 Jahren. Will war ambitionierter Squash-Athlet und hat wahnsinnig viel trainiert und ist nicht besser geworden, weil er im Übertraining war. Dadurch auch häufig mit Verletzungen zu tun hatte und dann irgendwann gemerkt hat, okay, also er hat ganz viele, also ich glaube über 1000 Forschungspapiere gelesen, sich in diese Materie einzulesen, und ist immer wieder über die gleiche Stellschraube, die Herzfrequenzvariabilität, gestoßen, dass das in unterschiedlichen Sportarten schon verwendet wurde. Wir reden hier über Gewichtheben, Radsport, das während der 80er oder Mitte der 80er Jahre schon verwendet wurde. Damals aber halt komplett, also das ist die Herzfrequenzvariabilität ist sozusagen, vielleicht ganz kurz erklärt für die Zuhörerinnen und Zuhörer, ist die Varianz in den einzelnen Herzschlägen. Das heißt, unser Herz schlägt in einer Minute vielleicht 60 Mal und unser Herz schlägt aber nicht immer nach einer Sekunde, sondern unser Herz schlägt nach 0,9, nach 1,1 und so weiter. Und diese Varianz oder diese Variabilität in Millisekunden ausgedrückt ist ein Indikator für die Bereitschaft des Nervensystems im Zusammenhang mit B- und Entlastung. Und das ist eben ein Indikator, wie bereit mein Körper ist, wie anpassungsfähig mein Körper auf B- und Entlastung reagiert. Und je höher, desto besser, je niedriger, desto schlechter. Diese Werte sind aber komplett immer individuell, für jede Person unterschiedlich. Das heißt, wenn Ralf jetzt eine Herzfrequenzvariabilität von 50 Millisekunden hat, ich von vielleicht 75, hat das jetzt nicht unbedingt eine Aussage für besser oder schlechter. Da sehr individuell.
Ja, da haben wir tatsächlich ja mit Laura Hottenrott vor einiger Zeit, also nicht in unserer letzten Folge, sondern vor einiger Zeit schon mal drüber gesprochen, weil sie sehr, sehr stark das als den Parameter, als den entscheidenden Parameter für die Gestaltung ihrer Wochenbelastung nimmt. Ja, also ob sie tatsächlich schon bereit ist, einen harten Workout an dem Tag, an dem es eigentlich im Plan drin steht, zu machen oder nicht zu machen. Und sie hält sich da sehr genau dran. Aber das hat sie damals auch sehr betont. Man muss das individuell über einen längeren Zeitraum messen, weil die Schwankungsbreite sonst zu groß ist und dann halt keine valide Aussage getroffen werden kann, ob das jetzt gut, schlecht, verbessert oder verschlechtert ist.
Ich hoffe, sie trägt schon Whoop und kann das damit ganz einfach messen.
Ja, sie gehört ja zu den Forschenden in dem Bereich. Okay. Hat ja da in den USA schon während ihres Studiums in die Richtung angefangen. Ne, und ich glaube, sie hat ein Fachbuch mit ihrem Vater darüber zusammengeschrieben.
Ja, und ich glaube, hat sie nicht letzte Woche oder vor zwei Wochen, glaube auch ihren Doktortitel verteidigt, wenn ich das richtig auf Social Media gesehen habe. Also die ist auf jeden Fall neben ihrer sportlichen Exzellenz tatsächlich auch in diesem Bereich Sportwissenschaften sehr tief drin unterwegs. Und der Punkt, den Ralf angesprochen hat, der ist ja, ich sag mal, mit den Mitteln und Möglichkeiten der heutigen Zeit, da gehört natürlich Whoop absolut dazu, ist es ja möglich, das Training also wirklich individuell zu steuern. Das klingt immer schön, wenn das auch irgendwie ein Trainer sagt oder wenn das jetzt irgendwie deine App sagt oder sowas. Da hatten wir natürlich mit den Tuco tatsächlich auch schon gute Erfahrungen, die Trainingspläne laufend anpasst, ne, sozusagen, ne, weil du fühlst dich nun mal nicht jeden Tag gleich. Du hast vielleicht schlechter geschlafen, du hast vielleicht viel Stress an der Arbeit, vielleicht mit Family, keine Ahnung. Wenn du natürlich einen Trainingsplan hast, so war es halt in früheren Zeiten, dann stand da halt drin, Dienstag Track, Donnerstag whatever, keine Ahnung und dies und das. Und dann hast du es halt immer versucht, so durchzutrainieren und durchzuziehen. Gibt dir vielleicht Routine, ja, das ist jetzt nicht schlecht. Also wenn man dann sich daran orientieren kann, ist aber natürlich nicht immer optimal, weil der Körper, wie gesagt, ist halt keine Maschine, sondern du fühlst dich immer anders. Du hast vielleicht anstrengendere Trainingsphasen, weniger anstrengende Trainingsphasen. Das bedarf dann auch einer anderen Regeneration. Schlaf ist ja wirklich so Recovery-Tool Nummer eins eigentlich. Ja, Ernährung auch, aber wenn man halt einfach konstant zu wenig schläft, ich kann inzwischen... kenne mich ein bisschen aus, ich mache gerade einen Selbstversuch, wie gut kann man trainieren, wenn man sehr wenig schläft. Also es ist interessant zu sehen, wie schlecht man sich fühlen kann im Training. Aber da hilft das natürlich total, auch Tage, sich diese Flexibilität zu nehmen, Trainingstage zu verschieben. Ist jetzt auch nicht mein Favorite, muss ich sagen. Ich mag es eigentlich gerne, Pläne auch umzusetzen, so wie man das dann auch in Zusammenarbeit mit einem Trainer vielleicht designt hat. Aber es hilft ja nichts. Also und das habe ich auch die letzten Wochen gemerkt. Es gab genügend Tage, wo ich auch meinen Ruhetag einlegen musste oder wo ich gemerkt habe, ey, wenn ich jetzt heute durchziehe, dann bist du morgen, liegst im Bett, glaube ich, weil du halt einfach krank bist, weil das Immunsystem einfach zu geschwächt ist. Und also immer diese Nummer immer nur draufhauen, das funktioniert halt in den seltensten Fällen. Und meistens ist die Wand dicker als der Kopf. Das habe ich auch schon in meiner, weiß nicht wie langen Sportkarriere oft genug ausprobiert. Und dafür sind natürlich solche Tools einfach Gold wert, muss man natürlich sagen. Weil die App dir natürlich, und also das Armband, aber dann auch über die App, die ist ja extrem gut designt und sehr anschaulich. Du musst jetzt diese Angst kann man den Leuten vielleicht ja auch nehmen, du musst jetzt kein studierter Sportwissenschaftler sein, um mit den Daten, die erfasst werden, zu verstehen, was für eine Handlung du vollziehen sollst sozusagen, sondern es gibt echt konkrete Input, also einen konkreten Input, vor allem, wenn man es halt wirklich regelmäßig trägt, zum Schlafverhalten, das wird dementsprechend angepasst. Es gibt die Empfehlungen ja auch auf Basis deines Tagesstresses oder Training, was ja automatisch erfasst wird, wann du vielleicht auch ins Bett gehen solltest, um am nächsten Tag, wenn du jetzt üblicherweise die letzten 7 Nächte um 6.30 Uhr aufgestanden bist, um 6.30 Uhr am nächsten Tag voll erholt zu sein sozusagen. Schaffe ich aktuell leider auch noch nicht, muss ich sagen, weil meine Uhr hat mir, glaube ich, gestern gesagt, gestern war auch ein krasser Tag, muss ich sagen, mit Training und mit sonstigen beruflichen Dingen. Was stand da dran? 19.30 Uhr hat die App sich gemeint. Es wäre jetzt gut, wenn sie jetzt ins Bett gehen würden, damit sie um 6 Uhr morgen früh voll erholt sind. Ich dachte, ja, das werde ich, glaube ich, nicht ganz schaffen. Aber das ist ja erstmal interessant, diese Erkenntnis zu gewinnen.
Augen öffnen, wie viel Schlaf der Körper braucht durch die Belastung oder auch infolge der Belastung, die wir dem Körper zuführen.
Und je länger das sich natürlich aufbaut, auch indem man dem Körper nicht gibt, was er benötigt, desto mehr oder desto entweder desto länger dauert es natürlich, irgendwo wieder in so ein Gleichgewicht zu kommen, oder desto länger werden natürlich auch diese Handlungsempfehlungen. Natürlich nicht, dass ihr jetzt zu Hause denkt, oh, du hast mal einen harten Tag gehabt oder sowas, du musst jetzt um 19.30 Uhr ins Bett. Das ist natürlich auch einfach das Ergebnis, muss man sagen, der letzten 10 Wochen oder so, wo einfach natürlich wahnsinnig viel los ist, dass das sich natürlich aufbaut. Und an diesen Daten, Herzfrequenzvariabilität zum Beispiel, man sieht, dass du nicht in diesem Bereich bist, der eigentlich für dich jetzt optimal wäre. Und ja, es bringt jetzt nichts, da irgendwelche Screenshots zu teilen, weil, wie du schon gesagt hast, Olli, das ist bei jeder Person total anders. Und Ralf oder zwischen uns würde es nichts bringen zu sagen, ah, meine Herzfrequenzvariabilität war jetzt aber heute nach so und so. Das hilft gar nichts. Man muss das für sich selber schauen. Jetzt, wie waren das denn, wie schaut das aus über den Zeitraum von der letzten, weiß nicht, Woche, 10 Tagen, letzten Monat? Und dann hast du eine realistische Einschätzung, wie das sein sollte.
Also das ist auch das, was Boop macht. Es vergleicht nicht mit irgendwelchen Werten von irgendwelchen anderen Personen, sondern es vergleicht mit deiner Basis sozusagen, die es über die Tage aufgebaut hat. Also Boop hat auch eine Kalibrierungsphase von 4 Wochen. Davor vergleicht er Daten sozusagen mit einem Datenpool, passend auf deine Persona quasi. Aber nach 4 Wochen ist Boop vollständig kalibriert und vergleicht dann mit deinen eigenen Daten, mit deiner Baseline und davon dann abweichend, je nachdem, in welche Richtung das dann eben geht. Vielleicht noch kurz, um zur Geschichte zurückzukommen, um das zu Ende zu bringen. Wir haben dann also Herzfrequenzvariabilität, Riesenmessgröße und die andere Geschichte ist, dass die haben immer in der Freizeit hat unser Chef immer viel dann Tischtennis gespielt an freien Tagen und hat irgendwie auch gemerkt, dann an Spieltagen nicht wirklich fit und erholt zu sein, aber konnte das ja auch nicht irgendwie messen. Also das, ne? Ja, und am Ende ging es darum, eine Größe wie die Herzfrequenzvariabilität sowie auch eine Erholung messbar und quantifizierbar zu machen. Die Herzfrequenzvariabilität war damals nur aufwendig mit einem EKG und was hast du nicht gesehen, nur zu messen. Und das Ganze am Handgelenk messbar zu machen, das war das große Ziel. Und somit war dann mehr oder weniger der Grundstein gelegt. Unsere ersten 100 Träger waren damals, oder unter den ersten 100 Trägern waren Michael Phelps und LeBron James. Also beides Ausnahmeathleten in ihrer Sportart, die begeistert waren, dass man sie wirklich vielleicht noch 1 oder 2 Prozentpunkte besser machen könnte, aufgrund der neuen Erkenntnisse ihres Körpers. Und dann ging es eben so weit, dass man sagt, okay, naja, also wenn wir diese Spitzensportler 1 oder 2 Prozentpunkte besser machen können, wie viele Menschen da draußen können wir denn helfen, 10, 15% besser zu werden, in was auch immer, was sie machen wollen, ob sie einen Marathon laufen wollen oder ob sie einfach nur sich ein bisschen
fitter im Alltag sein wollen.
Im Alltag sein. Oder? Wir leben in einer unglaublich schnelllebigen Welt.
Stimmt, ja.
Jeder muss im Beruf performen, hat dazu auch noch irgendwie Freizeitverpflichtungen und das Ganze wollen wir irgendwie so gesund wie möglich gestalten.
Ja? Ja, gesund ist ja das eine. Vernünftig trainieren ist ja das andere. Ich habe jetzt gerade noch mal geschaut, heute war mein Fazit, ja, gut genug.
Ja,
gut, gut, gut. da bin ich ja schon froh, ja, dass das dann herauskommt, gut genug, um was zu machen. Wobei ich jetzt in den letzten Wochen und Tagen eben auch wegen der Probleme beim Laufen, dadurch meine blöde Achillessehnenüberlastung, relativ wenig gemacht habe und auch noch in der Phase bin, wo sicher die Kalibrierung, ja, du hast gesagt 4 Wochen, sich erst noch einpendeln muss, ja, in normalen Belastungs- und normalen Schlafrhythmus, wobei so Menschen wie ich mit sehr unterschiedlichen Arbeitszeiten, mal abends spät, mal morgens früh und so weiter, das sind ja so die Patienten, die dann sich gleichzeitig halt auch noch stark belasten durch Sport und dann sehr schnell in so eine Spirale reinlaufen, ja, und das erst merken, wenn sie gar nichts mehr rausholen an Effektivität aus ihrem Training.
Genau, komplett. Also darum geht's am Ende. Es muss nicht immer jeden Tag draufgehauen werden mit noch einer Einheit und noch einer Einheit, sondern es geht darum, so effizient wie möglich zu trainieren. Und dann da spielen eben Dinge wie Erholung und Schlaf mit. Und das wollen wir eben so gut es geht den Schlaf optimieren, damit wir die Erholung so kurz wie möglich halten.
Genau, also ich sehe das auch immer so als Wir reden natürlich sehr viel von Sport und Leistungssport, aber ich glaube, es gibt doch, also jeder Mensch, der mehr Lebensqualität gewinnen kann und sich einfach fitter fühlt, indem er weiß, was wann wie für eine Auswirkung hat. Und ich attestiere jetzt mal vielen, vor allem die natürlich bei uns hier in der Community Sport machen, die haben wahrscheinlich schon mal ein gutes Bauchgefühl, weil man weiß, okay, ja, Sport tut mir gut, oder die meisten werden wahrscheinlich jetzt relativ wenig Alkohol trinken und solche Dinge. Das heißt, die haben wahrscheinlich ein gutes Bauchgefühl. Nichtsdestotrotz fand ich schon interessant zu sehen, über jetzt den Zeitraum der letzten Wochen, was das auch für Auswirkungen hat. Klar, über Weihnachten, ich glaube, ich habe es vor 2 Wochen schon gesagt, klar, bei Weihnachten habe ich auch mehr Alkohol getrunken, als ich sonst trinken würde, ne, weil man irgendwie familiär und abends essen und keine Ahnung. Jede Nacht, wo du Alkohol vorher trinkst, war bei mir so, und ich rede jetzt nicht von, logischerweise nicht von Vollsuff, sondern wir reden von 1-2 Gläsern Wein oder irgendwie sowas oder normalen Gin Tonic oder keine Ahnung. Also halt normal, aber also relativ normal. Aber du siehst trotzdem sofort, dass das so einen Impact hat auf die Schlafqualität, auch was diese REM-Schlafphasen anbelangt. Und fühlst dich natürlich am nächsten Tag dann auch nicht so gut oder nicht so erholt. Und genauso ist es ja bei manchen Lebensmitteln auch. Ne? Gut, nicht jeder von uns hat, Gott sei Dank, irgendwie eine Lebensmittelunverträglichkeit. Trotzdem ist es ja so, manche Lebensmittel verträgt man besser oder schlechter. Und dann ist natürlich auch noch eine Frage, wann konsumierst du die? Also wenn du jetzt abends irgendwas zu dir nimmst, was aber deinem Körper nicht so gut tut, dann ist es so sicher wie das Amen in der Kirche, dass du das in deiner Analyse für die nächste Nacht oder nach deiner nächsten Nacht auch sehen wirst. Und wenn man sagt, okay, ich bin irgendwie wach und ich will irgendwie, also wach im Sinne von, ich will lernen oder ich will sehen, was tut mir gut, was tut mir nicht gut, dann kannst du über diese Möglichkeiten, die Whoop natürlich liefert, schon sehr, sehr gut dein Leben, ohne dass ich jetzt davon rede, wir müssen Maschinen werden. Nein, also aber natürlich ist es auch total okay, mal ein Glas Wein zu trinken. Dann musst du aber einfach wissen, was das dann halt vielleicht für den nächsten Tag irgendwie bedeutet, dass du nicht so energized bist oder nicht so leistungsbereit, wenn du das vorhast, irgendwie 40 Kilometer zu laufen oder sowas. Man kann schon sehr gut lernen, was hat an Nahrungsmitteln, an Getränken etc. einen Impact oder eine Auswirkung auf meine Regeneration, auf meinen Schlaf und dann natürlich auch auf meine Batterie sozusagen am nächsten Tag.
Komplett. Und das ist, ich denke, das ist auch der Kern des Ganzen mit Whoop. Es geht darum, seine Verhaltensweisen analysiert zu bekommen, mal zu erfahren, welche Auswirkungen das wirklich auf meinen Körper hat, dass ich mit dem Fahrrad zur Arbeit fahre, den ganzen Tag in der Arbeit bin, abends noch, weiß ich nicht, das Kind vom Kindergarten abholen und dann noch vielleicht noch irgendwie meine Sporteinheit reindrücken möchte. Was das mit seinem Körper macht und diese Verhaltensweisen aufgezeigt zu bekommen und dann anzufangen, kleine Stellschrauben zu drehen, weil man merkt, okay, das hilft einem tatsächlich besser zu schlafen oder besser zu erholen. Dann ist das, glaube ich, dann hat man schon gewonnen. Da muss man jetzt nicht irgendwie direkt anfangen. Beispielsweise mein Lieblingsfeature ist wirklich das Logbuch bei Whoop. Fängst du an, wirklich zu tracken, okay, ich habe heute noch spät gegessen aus irgendwelchen Gründen. Ich habe heute Nacht eine Schlafmaske getragen. Ich habe vorm Schlafengehen Melatonin genommen oder Magnesium, Zink. Und das fange ich an zu tracken, jeden Tag einzugeben in meinem Logbuch und bekomme dann am Ende des Monats einen monatlichen Report, den ich auch als PDF ausdrucken kann, sehr ansehnlich aufbereitet. Was diese Verhaltensweisen für Auswirkungen auf meinen Körper hatten, dass ich am Ende so und so viel Prozentpunkte besser geschlafen habe, wenn ich vorm Schlafengehen Magnesium genommen habe, dass sich mein REM-Schlaf erhöht hat, wenn ich jedes Mal, wenn ich eine Schlafmaske getragen habe. Das sind so Dinge, an denen man irgendwie einzeln arbeiten kann. Und wenn man dann irgendwann summiert sich das auf und geht dadurch optimiert durchs Leben.
Ich sehe jetzt viele von unseren Hörerinnen und Hörern so mit Fragezeichen durch die Gegend gehen, ne? So nach dem Motto, ja, aber ich kann nicht anders, weil Family, weil Sport erst spät, weil Arbeit, weil wann soll ich sonst machen? Ich habe aber abends noch Hunger, will noch was essen und so weiter. Keine Ahnung, noch gesellschaftliche Verpflichtungen, ja, Sportverein oder politische Partei oder was immer. Und dann stehst du da mit deinen ganzen Fragezeichen.
Ja, also am Ende geht es natürlich darum, also jeder soll das machen, was er möchte am Ende. Es geht nur darum, ein Bewusstsein zu schaffen, wirklich welche Auswirkungen, welche Verhaltensweisen haben auf den Körper. Also wir reden hier nicht nur um irgendwelche Gefühle, sondern also ja, wir wissen, wenn wir Alkohol trinken, uns geht's scheiße am nächsten Tag. Aber was heißt das konkret? Unsere Herzfrequenzdaten sind durch die Decke gegangen durch die Nacht. Also unsere Ruheherzfrequenz ist meistens irgendwie 10 bis 20 Schläge erhöht in der Minute. Zu einer normalen.
Ist ja übrigens ist eine interessante Feststellung, dass ja viele Leute denken, wenn du jetzt irgendwie ein Glas Wein oder zwei Gläser Wein trinkst, dass man, du schläfst wie ein Baby und schläfst sofort ein. Das mag zwar sein, nichtsdestotrotz ist der Körper da voll im Höchstleistungsmodus, während du schläfst, mit diesen ganzen Stoffwechselprozessen. Und das ist natürlich Stress und nicht so erholsam. Aber das ist vielleicht nochmal ganz kurz, landläufig denkt man ja oft, weil man trinkt ein, zwei Gläser Wein, dann schläfst du richtig gut oder so. Jein, eigentlich nicht. Also das ist, ja.
Und richtig gut schläft man erstmal mal ein, zwei Flaschen Wein.
Muss man aufwachen mit dem Schädel, mit dem brummenden Schädel. Ja.
Aber lass uns noch mal auf Training gehen, weil das ja eine spannende Geschichte ist. Ja, was mache ich jetzt, wenn ich zum Beispiel mich auf einen großen Lauf vorbereite oder auf einen Triathlon oder dergleichen, wo ich vielleicht sage, okay, ich muss auch mal eine längere oder eine intensivere Einheit vielleicht am Abend einstreuen. Da wird die Konsequenz ja dann eher sein, wann komme ich dann in Schlaf und wie gut schlafe ich nach sowas überhaupt?
Ja, also da gibt es natürlich unterschiedliche Möglichkeiten. Also wir sind jetzt auch nicht die Lösung dafür oder man kann uns jetzt auch nicht immer ständig hochhalten, wenn man sagt oder zu seinem Trainer, hier, ich habe nur so und so viel Prozentpunkte Erholung. Ich darf heute nicht trainieren. Am Ende natürlich arbeiten wir alle irgendwie oder ne, die aktuellen Sport auf irgendein Event hin und dafür muss dann eben auch trainiert werden und manchmal funktioniert es nicht anders, weil der Alltag einen dazwischen kommt und wir nicht alle Profisportler sind, dass man eben eine Einheit unterbringen muss, die man jetzt vielleicht laut Wub nicht machen sollte, aber es geht hier wieder um einfach um das Gesamtbild. Und dann gibt es eben Dinge, es gibt Dinge, die man natürlich dagegen machen kann oder dafür machen kann, damit auch eine späte Einheit nach der Arbeit weniger problematisch ist für einen. Bei mir ist zum Beispiel, ich gehe aktuell auf meinen Rollentrainer in meinem Schlafzimmer. Da ist zwar dann währenddessen das Fenster offen, während ich da mir am Abstrampeln bin. Aber der Körper ist nach kurzer Zeit, nach dieser Stunde Einheit so aufgeheizt, dass ich dann relativ schlecht einschlafe in der Regel, weil mein Körper noch so in Wallung ist. Und ich habe dann einfach angefangen, wirklich in der Dusche die letzten 3 Minuten einfach wirklich eiskalt zu duschen. Und versucht dadurch sozusagen meine Körpertemperatur runterzubringen und was ich dann auch wieder tracken konnte über meinen Whoop und über mein Logbuch und mir das nach einem Monat gesagt hat, okay, das hat tatsächlich positive Auswirkungen auf deinen Schlaf.
Interessant ist, wir haben jetzt vorher nämlich viel über Herzfrequenzvariabilität gesprochen und das ist natürlich einer der Werte, der getrackt wird, aber Körpertemperatur hat es bei mir gerade noch geklingelt. Es gibt ja auch in dem Report nach dem Schlafen sehr viel mehr Daten, die erfasst werden, wie zum Beispiel die Atemfrequenz wird ja auch gemessen, Sauerstoffsättigung, das ist auch richtig interessant. Das ist zum Beispiel, ja, okay, das ist sehr nerdig, Leute, aber weil nicht jeder jetzt in der Höhe trainiert, aber für mich wäre das total interessant, weil das ist 100% anders, wenn du irgendwo in der Höhe bist, deswegen erholt man sich da ja auch einfach schlechter und das ist krass, dass das mit diesem Band messbar ist, also das ist, oder mit dem Sensor, der am Band ist, das ist schon mal krass. Klar, Ruheherzfrequenz wird erfasst, Das sagt natürlich auch viel über den Erholungszustand aus, den individuellen. Auch hier, Leute, nur weil bei mir da morgens oft 35 oder 36 steht, das ist jetzt nicht irgendwie der Wert, der anzustreben ist. Das ist total individuell und hat nichts mit der reinen Leistungsfähigkeit zu tun. Bei mir ist mein Herz halt einfach nach 20, 25 Jahren Ausdauer, Leistungssport sehr groß. Aber ich kenne auch Leute, die bei mir Leistungsdiagnostik im Kader gemacht haben, die sind halt dann oben raus bis 220 gekommen und bei mir war halt bei 190 dann irgendwann Schluss. Also das ist auch nur ein Wert, aber ein Wert, der natürlich die Möglichkeit eröffnet, auch eben zu erkennen, wie erholt oder belastbar man eben ist. Klar, Herzfrequenzvariabilität haben wir schon gesagt, aber auch, und deswegen wollte ich sagen, nicht Körpertemperatur, sondern Hauttemperatur wird gemessen. Das fand ich interessant, weil das habe ich so jetzt auch noch nicht gesehen. Und ich würde jetzt mal als eine Vermutung anstellen, wahrscheinlich, wenn die Hauttemperatur zu hoch ist oder ansteigt, ist das wahrscheinlich nicht so gut über die Dauer oder nicht so erholsam vielleicht. Ich weiß es nicht genau. Kenne ich so nämlich noch nicht bisher.
Ja, also was wir auch, also dadurch, dass ganz viele Whoop tragen und die Daten natürlich auch das sind, was uns unser Produkt weiterentwickeln lässt und was uns weiter forschen lässt. Uns um unseren Zielen nahe zu kommen, irgendwie den menschlichen Körper grundsätzlich einfach besser zu verstehen, haben einfach auch ist die Oberflächenhauttemperatur ein guter Indikator für wie du schon sagst Erholung, für Wellbeing des Körpers sozusagen. Wenn wir hatten häufig die Erfahrung gemacht, dass WUB-Mitglieder gemeldet haben, ein oder zwei Tage vorher mit einer erhöhten Oberflächentemperatur der Haut aufgewacht zu sein, die zur Norm abweicht, zu ihrer Norm und dann am dritten Tag gemerkt haben, oh, sie sind krank oder oh, sie haben Covid.
Ja. Interessant.
Genau.
Und das für die Leute, die den Link von uns vielleicht in der ersten Folge hier noch nicht ausprobiert haben. Ihr wisst ja, über join.whoop.com/bestzeit kommt ihr, sagen wir mal, auf unser Spezialangebot für euch. Aber vielleicht zum Erklären, die Leute, die sich noch nicht auskennen mit Whoop, du kaufst dir nicht das Device, den Sensor sozusagen, sondern bei euch läuft das ja ein bisschen anders, genau. Und zwar in Form eines Abo-Modells, das heißt, an sich ist eigentlich der Sensor und das Band, was da mitkommt, for free und man zahlt eigentlich die Technik, die Software sozusagen über ein Monatsabo. Bei uns ist der erste Monat, wenn ihr über diesen Link bei uns geht, ist der für die Community-Leute hier for free. So habt ihr natürlich auch die Möglichkeit, das alles euch mal anzuschauen. Und der Vorteil ist aber dabei auch, dass wenn neue, wir haben ja vorher schon gesprochen, das ist jetzt die vierte Generation an Sensoren, mit diesem Geld, was natürlich auch die Möglichkeit eröffnet, mit den Daten, die erfasst werden, auch gerade viel in Forschung und Entwicklung weiter zu investieren und das Produkt auch weiter zu verbessern. Die weiteren Entwicklungsstufen, also irgendwann wird wahrscheinlich jetzt die fünfte Generation womöglich rauskommen. Vielleicht weißt du ja schon mehr wie mir, aber das können wir wahrscheinlich hier jetzt. Ja, ich wollte gerade sagen, der Olli grinste gerade, der weiß das schon, aber der darf das wahrscheinlich jetzt hier in der Runde nicht sagen, zumindest noch nicht öffentlich. Diese neuen Geräte werden dann quasi den Abonnenten auch regelmäßig zugeschickt, also wenn die dann rauskommen, richtig?
So sieht's aus. Ich glaube, das ist der große Vorteil. Ich glaube, Abonnementmodell, da werden wir im deutschsprachigen Raum erst immer hellhörig und so, oh Gott, ich bin schon mit meinem Handyvertrag unzufrieden.
Ja.
Aber ich glaube, langsam gewöhnen sich auch die Menschen im deutschsprachigen Raum an das Abonnementmodell mit dem Fitnessstudio-Beitrag, Netflix und weiß es ich, wie sie alle heißen.
Spotify.
Und, genau.
Ja, genau.
Richtig beschrieben. Also es ist ein Abonnementmodell und die Hardware gibt es sozusagen obendrauf. Und jedes Mal...
Also Leute, ihr müsst jetzt nicht 500 Euro auf den Tisch legen, um überhaupt mal das Produkt zu erwerben. Also man muss es ja auch euch so mal vielleicht ein bisschen nochmal vor Augen führen, weil ich sehe es wie du, Olli. Also Abonnement, das ist in Deutschland noch nicht so angekommen wie vielleicht in anderen Erzteilen, so würde ich es mal beschreiben. Es hat natürlich den Vorteil, dass man immer ein neues Produkt bekommt, wenn das released wird, und zwar for free. Genau. Aber dafür muss man natürlich irgendwie einen Monatsbeitrag zahlen, um auch die natürlich stetig weiterentwickelte Software nutzen zu können.
So sieht's aus. Ich glaube, also wie schon gesagt, das ist der Riesenvorteil an der Geschichte. Andere Uhren oder Wearables, die sind irgendwann überholt, weil ein neues Gerät rauskommt und man muss wieder Geld investieren. Bei uns gibt's das quasi for free dann.
Und hatten wir schon die saugeilen Miami Vibe Armbänder erwähnt?
Ey, es gibt so geile Armbänder, das ist wirklich abgefahren. Also da kann man sich austoben, wenn man jetzt wie wir jetzt sagt, schwarz ist okay, ja, ist jetzt natürlich etwas unauffälliger am Handgelenk, aber da gibt's auch, da kann man sich, was Farben oder Farbkonstellation anbelangt, auch echt
austoben. Unser Team gibt sich da immer Mühe, dass eben auch dadurch, dass man es 24/7 am Handgelenk trägt, also du bist wasserfest, du musst es nicht abnehmen zum Laden. Du hast
das vielleicht kurz erklärt.
Du wie hast geht das? Einen Akku.
Hast du eine Powerbank am Arm?
Quasi, genau, oder? Du hast quasi eine kleine mobile Powerbank, die lädst du an der Steckdose und dann schiebst du die über dein Whoop Wearable drauf. Ist auch wasserfest, kannst du auch mit in die Dusche gehen, überhaupt kein Problem. Und somit
ist auch schnell geladen, also kann ich auch aus Erfahrung sagen. Also
braucht vielleicht eine Stunde, um es aufzuladen und dann hat man wieder fünf Tage Ruhe. Ich glaube, das ist auch ein Riesenvorteil, weil was hilft schon Wearable, wenn du ständig abnehmen, also das irgendwie wichtige Daten trackt, wenn du ständig abnehmen musst zum Laden.
Ja.
Genau, was vielleicht noch wichtig zu erwähnen ist, wir sind das einzige Wearable auf dem Markt, das man nicht unbedingt ausschließlich am Handgelenk tragen muss. Manchmal kommt es vor, dass man aus beruflichen Gründen, wie jetzt Ärzte im OP, die können wahrscheinlich das Whoop nicht am Handgelenk tragen, ohne das jetzt genau zu wissen.
Zumindest nicht im OP-Saal wahrscheinlich, schätze ich mal.
Wahrscheinlich nicht. Und daher haben wir auch Kleidung entwickelt über Boxershorts, T-Shirts, Unterwäsche für Frauen, Unterwäsche für Männer, Sporthosen, Leggings, wo man wirklich mittlerweile auch, wo man wirklich einfach einen Pod hat. Das Whoop besteht ja mehr oder weniger aus dem Band und dem Sensor, das sind zwei Teile. Und den Sensor nimmt man dann einfach ab und stopft es sozusagen in diesen kleinen, schiebt es in diesen kleinen Pod rein. Das ist dann an unterschiedlichsten Körperteilen. Ist einfach nur wichtig, dass das auf der Haut aufliegt und dann misst das ganz genauso wie am Handgelenk.
Krass, okay, das habe selbst ich noch nicht gewusst tatsächlich. Ich kannte natürlich das Armband sozusagen mit dem Sensor, aber das war mir auch noch nicht bekannt, dass das quasi, und macht natürlich Sinn, genau, gibt sicherlich ja auch Berufe, wo das vielleicht am Handgelenk nicht, aus verschiedenen Gründen nicht möglich ist.
Genau.
Lass uns noch auf zwei Punkte vor allen Dingen für die Ladies kommen, weil das ja doch mehr und mehr auch Einzug in wirklich geschlechtsspezifische Betreuung nimmt. Wenn man das Logbuch aufruft bei euch, dann gibt's auch den Menstruationszyklus-Coaching-Bereich. Ja, etwas, was viel zu kurz gekommen ist in den letzten Jahrzehnten, weil sich leider sportwissenschaftliche Forschung im Wesentlichen auf Männer bezogen hat. Was verbirgt sich dahinter? Was ist der Ansatz?
Ja, also vielleicht um wieder ein bisschen auszuholen in der ganzen Geschichte, dadurch, also wir betreiben viel Forschung und Entwicklung, auch intern. Wir haben Whoop Labs, die sich die Wissenschaft, aber auch einfach grundsätzlich Produktvalidierung, Produktentwicklung vornimmt. Und wir arbeiten auch gerne mit externen Partnern zusammen, um weitere Forschungen anzugehen. Und da ist eben, da haben wir zusammen mit die Studie oder die Studie, die zurückführt auf dieses Feature, haben wir zusammen mit dem British Medical Journal den Zusammenhang zwischen dem Menstruationszyklus und und hormoneller Verhütungsmittel und der Erholungsfähigkeit untersucht bei Frauen. Und da kam einfach raus, dass hierbei ein Unterschied gibt zwischen der Erholungsfähigkeit im normalen Zyklus und dem mit hormoneller Verhütungsmittel. Das hat uns zum Anlass gegeben, dass wir das Feature Menstruationszyklus-Coaching mitentwickelt haben und in die App integriert haben. Da kann man ganz einfach seinen Zyklus checken. Es gibt wieder jeden Tag Empfehlungen, in welcher Zyklusphase man aktuell sich aufhält. Und je nachdem, wie leistungsfähig man dann ist in der einzelnen Zyklusphase, dann auch die Empfehlung der Tagesbelastung angepasst wird und einfach wirklich wieder nützliche Insights gibt im Zusammenhang mit dem weiblichen Zyklus.
Ja, und was anderes, weil ich gestern noch heftig nach meiner Sendung beim Hessischen Rundfunk diskutiert habe. Wir haben einen Beitrag gezeigt über Gesa Krause, die ja gerade relativ weit schon schwanger ist und das sehr offen spielt und natürlich auch noch Sport treibt. Aber das ist ja durchaus auch ein Thema, dass viele Frauen unsicher sind oder einfach nicht wissen, wie viel Belastung kann ich machen, was ist sinnvoll, was ist nicht sinnvoll, weil es da leider auch nicht sehr viel wirklich gute und fundierte Expertise gibt. Ja. Gestern hatte ich alleine, und das hatte jetzt gar nichts mit der Expertise zu tun, sondern ich hatte dann mit zwei Frauen eine Diskussion. Die eine fand es nicht so toll, dass Gesa da mit ihrem Bauch, zum Beispiel jetzt beim Silvesterlauf in Trier, wo sie ja auch vereinsmäßig angedockt ist, ist sie mit einem Top gelaufen, weil es da sehr warm war. Ja. Da war ja irgendwie 17 Grad, ihr erinnert euch vielleicht.
Wohl gesagt, Silvester war ja fast schon
super. Ich kenne das genau, tatsächlich. Ich kenne das Bild auch.
Ja, und sie ist da sehr offen mit ihrem Schwangerschaftsbauch dann halt gelaufen, ja, weil sie das halt auch, wie ich finde, sehr cool und sehr stolz präsentiert hat. Und eine Frau fand das überhaupt nicht gut irgendwie, hat das total abgelehnt. Ja. Das muss ja jeder für sich selber entscheiden, ob man das macht oder nicht macht. Ja. Aber Schwangerschaftscoaching ist ein Punkt, der wirklich noch total unterentwickelt ist und es ist wirklich dramatisch schlecht. Bei euch gibt es das in der Beta-Version.
Genau, wir haben das mittlerweile auch integriert. Das basiert wieder, ist wieder zurückzuführen auf eine Studie, die wir erst intern, die gerade validiert wird. Also da, wir können noch nicht offiziell sagen, das ist so und so, aber wir haben das durch unsere Daten, zur Verfügung stehenden Daten, die Erkenntnis gewonnen, dass die Herzfrequenz, also das ist eine bahnbrechende Erkenntnis meiner Meinung nach. Also die Herzfrequenzvariabilität während der Schwangerschaft nimmt in der Regel immer ab über den Lauf der Zeit. Und irgendwann, und zwar genau 7 Wochen vor Entbindung, gibt es dann sozusagen den Umkehrschluss und der Körper bereitet sich auf die Entbindung vor.
Okay.
Und also es ist mega spannend, dass dieser Zeitpunkt genau 7 Wochen vor der Geburt
definierbar ist, ja. Das ist
lustig. Definierbar ist, erkennbar ist, ja.
Und das ist natürlich, was das für Auswirkungen hat, wenn ich weiß, okay, die Frühlingsgeburten und, das, was ich da nun für Möglichkeiten habe, da entgegenzuwirken oder das Wissen zu nutzen, glaube ich, ist sehr, sehr spannend. Mal gucken, wie das weitergeht dort mit der Studie. Und ich hoffe, da auch mehr zu berichten zu können dann irgendwann.
Ja, das klingt super spannend, weil das ja auch gerade wirklich im Sport und im Ausdauersport sehr intensiv diskutiert und viel zu spät, aber jetzt ja wirklich auch da ein bisschen Schwung reingekommen ist in die Themen, die einfach unterschiedlich sind, bei Frauen eben anders behandelt werden müssen als bei Männern. Wobei ich tatsächlich auch gerne mal sehen müsste, wie der Hormonspiegel bei Männern ist, weil das ist ja bei weitem nicht so, dass der jeden Tag gleich wäre, weil zum Beispiel ja Schlaf und Alkohol extreme Auswirkungen auf Hormonspiegel haben. Ja, das ist ja letztlich das, was dahinter steht, was das Herz dazu bewegt, entsprechend sich anders zu verhalten. Ja, weil die Hormonspiegel dahinter durcheinander geraten sind, ist aber alles nicht so einfach zu messen, sind keine einfachen Studienlagen, die dahinter stehen. Ja, aber ihr seht, wir haben in so vielen Bereichen Potenziale, die wir oft zertreten, weil wir nicht genau hinschauen bei dem, was wir so machen im Alltag.
Ja, komplett. Das, also wie du auch schon gesagt hast, Frauenperformance ist für uns ein sehr wichtiges Thema, weil eben in der Vergangenheit einfach deutlich unterrepräsentiert in Studien. Es wurden viele Studien gemacht, die einfach nur mit Männern durchgeführt wurden und gesagt haben, naja, für Frauen gilt das Gleiche. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ich glaube, das ist jedem mittlerweile bewusst, dass das ja gar nicht so sein kann. Und auf Basis dessen dann eben auch ein sogenanntes Scientific Advisory Council ins Leben gerufen haben, in der wir wie also wirklich renommierte Wissenschaftler sitzen haben, wie Dr. Andrew Huberman, Neurobiologe, Dr. Stacy Sims, die da im Bereich Frauenphysiologie und Frauensportwissenschaft führend unterwegs ist. Und etliche weitere, deren Namen mir jetzt irgendwie entfallen, aber das kann man auch gerne auf unserer Website whoop.com nachlesen. Da gibt es auch immer spannende Beiträge und Erkenntnisse, die wir darüber publizieren. Wir haben einen spannenden Podcast, der wöchentlich rauskommt, wo es genau um solche Themen geht, der leider auf Englisch ist, noch nicht auf Deutsch übersetzt wird. Aber hört gerne einfach mal rein. Es sind super spannende Themen, super spannende Gäste, die dort wöchentlich über wichtige Themen einfach reden.
Zum vielleicht gegen Ende unserer Aufnahme noch, weil wir vorher gesprochen haben, Michael Phelps hast du erwähnt, LeBron James als sozusagen Early Mover oder wie man das auch nennen möchte, die da in der ersten Testgruppe auch mit dabei waren. Ihr habt inzwischen ein wirklich sehr, 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 sehr ansehnliches Rooster hier auch an Athleten, mit denen ihr zusammenarbeitet. Tennis, habe ich gesehen, ist sehr, sehr stark darin enthalten, inzwischen auch Triathlon. Viel Frauenpower auf jeden Fall auch, die Fans des US-Laufsports werden sicherlich Colleen Quigley kennen, die lange beim Bowman Track Club war, inzwischen glaube ich selbstständig da unterwegs ist. Wir haben aus deutscher Sicht, kann man ja auf jeden Fall auch kennen, logischerweise Laura Philipp, deren Mann schon zweimal bei uns hier zu Gast war.
Cool.
Alexandra Popp, deutsche Fußballnationalmannschaft der Damen, gehört damit dazu. Noch viele mehr, ja, Männer sind natürlich auch dabei. Sebastian Kienle kennen viele wahrscheinlich hier, der war auch schon bei uns hier im Podcast zu Gast. Rick Zabel gehört dazu. Ja, und noch eine Menge mehr. Und ja, also ich glaube, das zeigt ja auch sicherlich einerseits, dass solche Leute von so einem Sportkaliber auch da eben darauf vertrauen. Aber wir haben jetzt ja auch, glaube ich, ausgiebig darüber gesprochen, dass das jetzt natürlich nicht nur ein High-End-Profisport-Device ist, auch wenn es die Möglichkeiten logischerweise gibt, dass man das eben so nutzt, sondern natürlich auch auf anderen Ebenen man da für sich und sein Leben mehr einfach rauszuziehen.
Ja, ich glaube, das hat einfach auch so ein paar strategische Hintergedanken. Ne? Also wie geht man an die Leute da draußen mit einem Gerät, das von dem man super überzeugt ist und mega geil ist? Da haben wir uns gedacht, naja, also erstmal müssen über so ein bisschen Reputation und Legitimation Top-Sportler das für gut erklären. Und wenn die sagen, okay, das hilft wirklich, dann ist ja meistens auch so, dass die breitere Masse dann auch sagt, okay, naja, wenn die das nutzen, dann könnte da was dran sein. Und das ist auch, so ist das auch bei unseren Partnerschaften mit den genannten Namen, dass die Partnerschaft hier wirklich eine Partnerschaft ist, von der beide Seiten profitieren. Jeder einzelne Athlet oder Athletin in unserem Roster sind überzeugt von dem Produkt, dass es sie weiterbringt. Und nur deswegen sind wir in einer Partnerschaft mit denen.
Du sagst es, man muss ja erstmal was Neues irgendwo Menschen irgendwie zugänglich machen, bekannt machen, damit die sich das auch mal anschauen können. Das funktioniert natürlich logischerweise klassisch auch über Testimonials. Wie gesagt, wir haben das vor zwei Wochen schon gesagt, wir sind sehr gespannt, wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit hier im Podcast, beziehungsweise wir sind nämlich sehr interessiert, auch wer Whoop vielleicht schon kannte, wer vielleicht noch nicht kannte, wie gesagt, in den USA schon sehr lange ein riesen Thema. In Deutschland wird das jetzt demnächst so der Fall sein, schätze ich mal. So, zumindest werden wir da auch unseren Teil dazu beitragen. Und ich finde es sehr spannend, da momentan auch für mich selber Erkenntnisse rauszuziehen bin gespannt, was da alles
noch so das kommt. Beste Beispiel ist, glaube ich, oder auch relativ sehr bekannt in der Instagram-Welt, ist, glaube ich, Paul Rübke, der
stimmt
auch Whoop-Athlet ist und man sich jetzt nicht
und jetzt auch so Triathlon ein bisschen für sich entdeckt hat, glaube ich, auch um auch abzunehmen, ja, hat er doch irgendwie gesagt, er muss jetzt mehr Sport machen und er fühlt sich nicht mehr so gesund und so.
Paul war, glaube ich, schon der ist mit Sport aufgewachsen, ich glaube, der ist tatsächlich mit Triathlon aufgewachsen, aber es war jetzt nicht letztendlich seine Profession, sondern ne, wir wissen alle, Paul ist bekannter Fotograf, hat die Weltmeisterschaft irgendwie mit fotografiert, 2014 im Fußball und alles, was er macht, ist irgendwie hat Hand und Fuß und ist, glaube ich, der Influencer in Deutschland aktuell und der einfach weiterhin immer dem Sport treu geblieben ist und viel Rad fährt, da unter anderem auch mit Lance Armstrong und Jan Ulrich schon irgendwie fahren durfte.
Habe ich gesehen.
Also verrückt, wie er immer zu seinen Gelegenheiten kommt. Und er ist das beste Beispiel für die Leute da draußen, dass man nicht unbedingt Profiathlet sein muss, damit Whoop einem hilft, sondern Paul nutzt das einfach, um wirklich Bewusstsein zu schaffen und das eine oder andere Mal auch vielleicht daran erinnert zu werden, okay, ich sollte die Flasche Wein am Abend oder das Glas Wein am Abend weglassen. Ich sollte regelmäßig ins Bett gehen. Schlaf ist der Schlüssel für einen grünen Erholungswert am nächsten Morgen. Dass man auch solche Erfolge feiern kann, wie das Paul in Bezug auf Abnehmen beispielsweise gefeiert hat.
Ja, grünen Erholungswert ist das eine, das habe ich schon geschafft. Jetzt muss ich die Belastung noch irgendwie runterkriegen in den Tag rein. Dann kommen wir den Tag näher. Weil nur grün hilft ja auch nicht weiter, ne? Weil es muss ja dann da draußen noch irgendwas erfolgen. Ja.
Langsam die Belastung, die Belastung steigern und dann irgendwann man am nächsten Tag auch weiterhin grün erholt aus.
Absolut. Dann sagen wir erstmal herzlichen Dank für die vielen Insights. Ja, das Ganze ist ja jetzt für unsere Community auch ein neuer Bereich. Wir freuen uns auf eure Rückmeldung. Wird sicher eine Menge Fragen geben. Es gibt natürlich auch in der App eine Menge Hilfe, auf der Webseite eine Menge Hilfe.
Ja.
Es gibt auch Communities, ungefähr 793 unterschiedliche Communities im Ausdauerbereich.
Ich habe ein Podcast-Team gegründet. Ich habe mich da hingesetzt. Also ich weiß noch nicht, ob das live geschaltet ist, aber man könnte da, glaube ich, beitreten. Ich habe das einfach mal gemacht. Ralf, vielleicht kann ich dir eine Einladung schicken. Ich muss mir das nochmal anschauen. Oder du kannst das wahrscheinlich suchen.
Du kannst den Code teilen. Da kannst du auch einen Link erstellen. Das kannst du einfach dann auch in die Shownotes packen und dann kann jeder einfach deiner Gruppe beitreten. Dann am besten Ralf auch noch beitreten und dann könnt ihr verfolgen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, was Philipp und Ralf für unterschiedliche Erholungs- und Belastungswerte haben.
Ja, genau. Und wir haben es schon gesagt, in den Shownotes findet ihr ansonsten den Link zum Community-Deal, das Ganze nochmal wörtlich join.woop.com/bestzeit. Den ganzen Link gibt es aber natürlich auch in den Shownotes. Olli, vielen Dank für deine Zeit dass du bei uns heute hier zu Gast warst. Ich fand es auch super spannend. Ich habe auch schon noch neue Dinge erfahren, die ich jetzt so noch nicht kannte. Bin sehr gespannt, was da zukünftig noch kommen wird. Dir natürlich auch bei deiner, wie soll ich sagen, Triathlon-Challenge für dieses Jahr weiter noch viel Erfolg. Ralf, wie gesagt, ist Experte in diesem Feld. Falls du da noch irgendwelche Materialtipps und sonstige Dinge brauchst, weißt du, an wen du dich wenden kannst.
Das ist ja,
ich bin da nicht so der Bro.
Triathlon ist ja noch deutlich gadgetgetriebener als Laufen. Ja, du bist schon in dem Bereich, die Schwimmflügel kannst du jetzt zu Hause lassen.
Super.
Das war ganz sicher. Ja, lass die weg, das macht nichts.
Stark, nee, vielen Dank. Hat mir auch super Spaß gemacht. Gerne irgendwann mal wieder mit neuesten Updates.
Klasse. Das Wochenende wird wieder hart. Warum wird es hart? Weil die nordamerikanische Football-Liga geht natürlich in die Playoff-Phase. Das heißt, meine Schlafwerte am Wochenende werden wieder maximal zerstört durch nächtliches Fernsehgucken. Ne? Macht es nicht, geht laufen, ja, lasst den Wein weg. Es gibt auch ganz tollen Traubensaft. Ja, oder alkoholfreien Sekt, der übrigens extrem viel mehr verkauft wird in den letzten 2 Jahren. Also, ne, da guckt Philipp auch schon, ne? mal den Shampoos weglassen, ne, alkoholfreien Sekt trinken.
Alkoholfreien Sekt kenne ich tatsächlich, nicht zuletzt auch aufgrund des letzten Jahres, sage ich jetzt mal. Gab's, wenn es bei uns mal Sekt gab, logischerweise alkoholfreien, und der ist tatsächlich auch gar nicht mal so schlecht. Ist ein bisschen herstellerabhängig, aber ich habe auf jeden Fall schon 2-3 gute mal probiert. Das kann man auf jeden Fall mal machen. Und Ralf hat schon gesagt, wir wünschen euch ein schönes Wochenende. Geht raus, lauft, genießt die Zeit, und dann hören wir uns wieder nächste Woche.